So, Herr Heller macht sich auf die Reise zu uns. Wenn wir ihn vielleicht...
Überspringen die letzte Hürde.
Richtig.
Hallo.
Gut, dann übergebe ich das Wort an Herrn Heller und Herrn Schneider.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin gerade noch rechtzeitig, hoffe ich, reingewischt. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich bei Herrn Professor Schneider schon entschuldigt heute Nachmittag. Wir hatten eine, das ist das Schicksal Kulturhauptstadt, Kombination von zwei wichtigen Veranstaltungen. Ich durfte zusammen mit den Tourismusverantwortlichen das neue Merian-Heft über Linz vorstellen. Das ist ein Meilenstein immerhin bezüglich öffentlicher Aufmerksamkeit für die Stadt. Und das musste gefeiert werden. Und die Autoren oder ein Autor vom neuen Merian war so begeistert auch von Linz und von seinem Heft, dass er vielleicht etwas lange gelesen hat oder länger zumindest, als das angezeigt war. Und sein Herzblut war wirklich spürbar. Deswegen ist das ein wenig länger gegangen als gedacht. Gut, jetzt Themenwechsel. Wir haben heute ein außerordentlich spannendes Thema auf dem Programm. Die Grundregeln natürlich, das wissen Sie oder ist vorhin nochmals gesagt worden, der Experte weiß alles, der Gastgeber weiß nichts. Ich bin immerhin, ich habe das auch Ihnen gesagt, ich bin UBS-Kunde in der Schweiz. Also geht die Finanzkrise nicht einfach spurlos an einem vorbei. Ich habe das auch ein Stück weit, wie wahrscheinlich viele von Ihnen, aus leidender, neugieriger, erschütterter Perspektive mitbekommen. Und das wird jetzt über das eigentliche Thema jetzt, wie weit wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da zum Handkuss kommen, mitbezahlen müssen für etwas, was andere oder vielleicht wir selbst mit angerichtet haben. Ich denke, über diesen Kern des Themas hinaus wird es sicher auch andere Fragen geben im Zusammenhang mit diesem weitläufigen Thema. Und ich bin sehr froh, zum ersten Mal, erstmals aus egoistischen Gründen selbst profitieren zu dürfen. Und zum anderen auch hoffe ich auf eine angeregte und spannende Diskussion. Ich möchte jetzt nicht die ganze Vita von Herrn Professor Schneider vorstellen. Sie liest sich, ich habe das auch nur über Wikipedia mir angeeignet, sie liest sich wie ein Gang durch viele, viele Universitäten, renommierte Forschungsinstitute in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, bis dann 1986 Herr Professor Schneider an die Universität hier, die Johannes-Kepler-Universität, berufen wurde als ordentlicher Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre. Und hat sich dann hier etabliert, war Dekan, stellvertretender Dekan, glaube ich, Dekan für Außenbeziehungen, hat drei Ehrendoktoren, aber lesen Sie das bitte selbst nach. Wir leisten uns hier den Luxus, nicht den üblichen akademischen Konventionen folgen zu müssen, sondern gleich einsteigen zu dürfen in die Thematik, die Sie kennen und die jetzt angezeigt wurde. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst mal, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Hat mich wirklich überrascht, aber ich hoffe, ich werde Ihren Erwartungen gerecht. Es ist ein ungemein schwieriges Thema. Es ist ein Thema, was noch gar nicht ganz bewältigt ist. Und ich möchte versuchen, in diesem Vortrag mit einigen Fakten einige Aufhellungen zu geben, einige Schlussfolgerungen zu ziehen. Wo stehen wir? Was kommt auf Sie zu? Was ist übertrieben? Was wird untertrieben? Und wie können wir mit diesem Problem fertig werden? Eine Vorbemerkung, dass jemand diese Krise vorausgesehen hat, ist aus meiner Sicht schlichter Unfug. Wenn man vor einem Jahr das gesagt hätte, dass die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten das größte Verstaatlichungsprogramm macht, hätte man jeden ins Wagner-Jauregg eingewiesen, als ob er noch richtig ist. Also es sind viele Dinge eingetreten, die nie so vorhergesehen waren. Und vor allen Dingen meine zweite Vorbemerkung, die Krise hat meine Zunft, die Volkswirtschaftslehre, am falschen Fuß erwischt. Die meisten meiner Kollegen, so in vielen Bereichen, auch ich will mich da gar nicht ausnehmen, waren total perplex, überrascht, was da passieren konnte. So langsam verstehen wir einiges. Und in welcher Intensität und in welcher Wucht es passieren konnte. Ich habe das zum Teil erlebt, weil ich in der Taskforce bin, der Europäischen Zentralbank, die Vorschläge erarbeitet, die auch jetzt dann am 19. und 20. März auf der nächsten großen weltweiten Konferenz zu dieser Thematik umgesetzt werden sollen oder eingebracht werden sollen, ob sie umgesetzt werden sollen, weiß ich natürlich noch nicht. Also zum Teil bin ich ein bisschen hautnah mit dabei, aber die gesamte Fragestellung, die Ursachenforschung, wie darauf zu reagieren ist, in einer weltweit vernetzten Informationsgesellschaft, sind völlig neue Herausforderungen und auch im global vernetzten Denken sind völlig neue Herausforderungen. Und in der Wissenschaft hat man auch leider seine vielen kleinen Elfenbeintürme, da lebt sich's prächtig, da kann man schöne Modelle machen, die jetzt auch hier, Sie werden es nachher sehen, zur Bewältigung dieser Krise herzlich wenig nützen. Das ist nüchtern und bitter, aber das möchte ich ganz bewusst vorwegschicken, dass Sie nicht meinen, da steht irgendein Wunderwutzi vor Ihnen, der alles weiß und der jetzt auf alles eine Lösung parat hat. Nein, so ist es nicht. Ich stecke nur in dem Geschehen eben aktiv mit drin, weil ich mich, und Sie fragen sich ja, wie komme ich dazu? Ich bin kein Financial Spezialist, ich habe viele Begriffe, so wie Sie, wer sich dafür interessiert, das lernen müssen. Das ist ja ein Trick einer Zunft, neue Begriffe, Wörter zu schaffen, die anderen nicht verstehen, weil man sich damit leichter verständigen kann, ohne dass der andere mitkriegt, worüber man redet. Ich habe die genauso lernen müssen. Ich komme von der Institutionenökonomie her. Ich war schon, und das ist ein Ehrendoktor, weil er das genannt hat, den ich dafür bekommen habe. Ich habe am Zentralbankstatut mitgearbeitet, dass wir eine unabhängige Institution haben, die zumindest bislang einigermaßen erfolgreich war. Und aufgrund dieses Fachwissens hat man dann gesagt, so, wir brauchen ganz dringend neue Regulierungssysteme, die brauchen wir. Und wie könnten die aussehen? Die müssen so beschaffen sein, dass diese argen Fehlanreize und Fehlentwicklungen, die wir hatten, auf die ich noch eingehen werde, dass die so nicht mehr passieren. Man hat in vielem in der Finanzmarkt bodenlos leichtsinnig gehandelt. Gut, hinterher ist man immer schlauer, aber es ist so ein bisschen, wie wenn eine große Autofirma ein neues Auto baut, nie die Bremsen testet, nicht mal weiß, ob die richtig funktionieren und die Autos verkauft. Wahrscheinlich würden Sie so ein Auto nie kaufen, wenn das auch noch dick drauf stünde. Ja? Selbst wenn es dann billig wäre, wäre Ihnen das zu riskant, denn Bremsen sollten an einem Auto funktionieren, sonst ist das Fahren ein vielleicht etwas gefährliches Unternehmen. So ist es auf den Finanzmärkten zum Teil auch geschehen. Wir haben viele Produkte in die Welt gesetzt, von denen die ganz simpeln waren, wir werden nachher die kompliziertesten in einer ganz simplen Struktur erklären, aber niemand hat gewusst, was sie in dieser Masse und zum Teil mit falschen Angaben versehen ausrichten. Aber zurück zum Vortrag. Mal schauen, wo ist der Herr, der das hier... Gut, ich habe den Vortrag bewusst so genannt, Weltfinanzkrise, in deren Ursachen kommt der Steuerzahler zum Handkuss. Die Einleitung habe ich mit Ihnen schon gemacht. Ich will nun strikt problemorientiert vorgehen, möchte Ihnen ein paar Facetten zeigen. Glauben Sie mir, um das konsistent in sich geschlossen zu erklären, müsste ich 3-4 Stunden reden. Das will ich nicht, das ist für Sie nicht zumutbar. Sie wollen diskutieren, daher werde ich einzelne Ausschnitte behandeln. Nach der Einleitung etwas zur Welt- und Wirtschaftskrise, Weltfinanz müsste da stehen, wie brisant. Ein paar Stichworte, wie ist es zu dieser Bankenkrise gekommen? Was wurde getan? Und schließen möchte ich ein paar Bemerkungen zur Marktwirtschaft, sodass wir dann auch was Kontroverses zu diskutieren haben. Eine wesentliche Ursache ist, und jetzt, wenn Sie mit den Wörtern nichts anfangen, es macht gar nichts, dass die Vereinigten Staaten ganz kräftig über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und hier das berühmte Twin Deficit, also doppelte Defizit im Staatshaushalt, und dass sie wesentlich mehr Güter importieren und Dienstleistungen als exportieren, also gewaltig damit Ausland verschuldet sind. Muss ja immer einer bezahlen. Also wenn ich mehr importiere wie exportiere, brauche ich jemanden, der mir das finanziert. Ja? Wenn ich genauso viel exportiere wie importiere, nehmen wir mal an, in der gleichen Währung, machen wir es einfach, dann ist das ausgeglichen. Ja? Also das erste ist die gewaltige Verschuldung, und der letzte Wert hier von 460 Milliarden Dollar wird im heurigen Jahr noch weit überschritten. Der Wert wird wahrscheinlich, also das ist das Problem, wenn man so einen Vortrag hält, die Folien sind schneller veraltet, wie Sie sie malen können. Also wird auf 600, 800 Milliarden steigen, nur das Außenhandelsdefizit, der Wert dürfte etwas stimmen, sogar noch etwas geringer werden, weil die Rezession in den USA schon zugeschlagen hat. Wenn ich kein Geld mehr habe, kaufe ich nichts mehr, also importiere ich weniger. Ganz simpel. Aber die Vereinigten Staaten haben ganz kräftig über ihre Verhältnisse gelebt. Ihr großes Glück war, dass der Glaube an den Dollar als Leitwährung des Dollars in vielen anderen Ländern tief und fest sitzt und die gewaltige Dollarreserven haben. Sie sehen hier die größten Länder, Indien mit 1.400 Milliarden, Japan mit ein bisschen unter 1.000 Milliarden, dann Russland, Taiwan, Südkorea. Also es gibt viele Länder, und Sie sehen hier auch, dass in überwiegendem Maße das in Dollar gehalten wird. In dem Kuchen, wer es, wen es interessiert, sind die anderen Währungen drauf. Das war, wie zum Beispiel, wenn man es im Dialekt hier formulieren, die Meisen der USA. Dadurch, dass so viele andere Länder so viel Dollar haben, kann es sich weltweit niemand leisten, den Dollar den Jordan runterzuschicken. Denn, schauen Sie sich mal China an, die wären, hätten ihre gesamten Devisenreserven verloren. Also haben wir eine Zweckkoalition oder Zweckallianz hier von vielen Ländern, die kein Interesse haben, dass der Dollar als in dem Sinn Währung aufhört zu existieren und ihn damit indirekt auch ganz kräftig stützen. Das meiste Geld liegt hier auch, das ist nur ein bisschen eine andere Darstellung, in den Staatsfonds, ja, die über diese Dollarvorhaben verfügen und die diese wieder reinvestieren. Hier sehen Sie die Arabischen Emirate, hier sehen Sie Norwegen, Singapur. Norwegen hat ja sehr klug seine Erdöleinnahmen angelegt, weil sie wussten, die norwegische Bevölkerung altert und sie brauchen viel Geld für Pensionszahlungen. Das ist eine der wenigen Länder, wo man sagen kann, dass über die lange Frist die Pensionszahlungen hier gesichert sind, wo ja wir zum Beispiel oder viele mitteleuropäische Länder völlig offene Rechnungen haben. Die Verschuldung. Und jetzt kommen wir zu einem Problem, wieso die Krise hat entstehen können. In den Vereinigten Staaten ist gigantisch angestiegen. Wir hatten von 2001 bis 2008, also nicht 2007, 2008, die Jahre davor, ein relativ stabiles, gutes Wirtschaftswachstum in den USA. Und in Amerika war es immer schon so, dass die Sparquote sehr, sehr tief war. Zurzeit ist sie negativ, das heißt, die Haushalte sind verschuldet. Und wenn Sie sich das anschauen, die Verschuldung stieg von 27.000 Dollar Durchschnittswert auf 49.000 Dollar, oder das sind 78% und 12% des verfügbaren Einkommens der amerikanischen Haushalte bei der negativen Schritte müssen für die Verschuldung aufgehört werden. Das ist auch noch eine, ich will es mal etwas drastisch sagen, unentdeckte Leiche in amerikanischen Kreditkartenfirmen. Greift die Rezession massiv in den Vereinigten Staaten zu, können etliche Millionen Amerikaner ihre monatlichen auf Pump gekauften Raten, also Güter, die sie mit Kreditkarte zahlen und dann Ratenzahlungen machen, nicht mehr bezahlen. Kommt natürlich in American Express, in Visa und andere in ähnliche Schwierigkeiten, weil die natürlich darauf angewiesen sind, dass zumindest ein Großteil dieser Raten pünktlich bezahlt werden. Und das ist eben eine Sache, die nicht bislang in den Modellen, darum habe ich ja am Anfang war ich so kritisch gegen mich selbst, nicht drin war. Man hat immer davon ausgegangen, man hat immer Kreditausfälle gehabt. Und wenn Sie 10.000 Schuldner hatten, dann haben Sie immer bis zu 800, ja manchmal bis zu 10%, dass das ein Problem gibt. Aber wenn die übrigen 90% gezahlt haben, nicht ausgefallen sind, war das alles verkraftbar. Ja? Wenn aber auf einmal ein Drittel zahlungsunfähig wird, ja, dann haben wir ein Problem. Und zwar hat dann die Institution, die verwaltet, das Problem und nicht, natürlich das Drittel auch, aber das größere Problem ist dann bei der Kreditkartenfirma, bei der Bank. Also wir sehen hier, wir haben das hier, ist gewaltig angestiegen und das hat natürlich dann dazu geführt, ich gehe gleich darauf ein, wie es so weit kommen konnte, dass überall Rettungsaktionen gemacht werden mussten im gewaltigen Ausmaß. Und so ein bisschen auch zu sehen, das ist jetzt von deutschen Ziffern, weil ich war eben in den letzten 3 Monaten sehr, sehr viel in Frankfurt und habe auch da Vorträge gehalten und habe ich halt jetzt deutsche Beispiele genommen. Wir können auch bald dann österreichische nehmen, lang brauchen wir eh nicht mehr. Ja? Also Fehlüberweisungen in dem Sinn, man hat eine Lehman Brothers noch eine Rate gezahlt von 320 Millionen. Nur, dass Sie auch ein bisschen von die Vorstellung von den Größenordnungen haben können, was man damit machen kann, weil natürlich dass jetzt die Milliarden, die 1000 Milliarden hier nur so rumgeistern und das sagt einem ja nichts mehr. Ja? Also man sieht hier, dass damit man problemlos eine höhere Familienbeihilfe zahlen könnte. Rettungspakete IKB ist so viel wie in Deutschland ungefähr für Forschung und Bildung ausgegeben wird, etwas mehr sogar. Die Hypo Real Estate, die nun viel mehr braucht, also die 27 stimmen gar nicht, sind schon weit über 50 Milliarden. Ja, das wäre also jetzt schon über die Hälfte der Ausgaben, die notwendig sind für die Arbeitslosenhilfe in Deutschland. Also nur, dass man daran sieht, dass das richtig viel Geld ist und dass dieses Geld natürlich dann woanders fehlt. Und ich gehe da noch ein und natürlich kommt in dem Sinn der Steuerzahler zum Handkuss, denn glauben Sie nicht, dass das Geld wie Manna vom Himmel fällt. Das ist ja nicht so, sondern da werden viele Leute, also Institutionen, Banken und anderen, bekommen Geld, wenn das schlagend wird, also tatsächlich auch ausgegeben werden müssen, nicht nur eine Bürgschaft, sondern muss ausgegeben werden, geht das in die Staatsverschuldung ein und dann muss das irgendwann mal getilgt werden. Und man kann hoffen, dass ein Teil die Banken tilgen können, aber ein Teil wird in dem jeweiligen Land werden die Steuerzahler tilgen. Nun, noch 2 Worte, dass ich auch in etwa meiner Zeit bleibe. Wie kam es zu dieser Krise? Ich habe Ihnen vorher das Bild der Verschuldung gezeigt. Wir hatten eine hohe Verschuldung der amerikanischen Haushalte. Im Jahr 2000, 2001, 2002 waren die Zinsen in den Vereinigten Staaten auf dem historischen Tiefstand. Die Banken hatten Geld, alle Banken, ob es nun Hypothekarbanken, alle waren, und haben gedacht, naja, mit langfristigen Anlagen, Hypotheken, dann kann ich am mindestens noch einen Zinssatz von 2-3% ausmachen. Und wenn ich die anbringe, verdiene ich wenigstens noch ein bisschen was. Also wurden diese Hypotheken an Haushalte verkauft, ohne dass seriös geprüft über die Bonität der Haushalte geprüft wurde. Das ist ja hier bei uns ganz anders. Das ist ein Bausparvertrag und das, wenn Sie das eingehen, wird ja doch einiges an Sicherheiten verlangt. Bei wachsenden Löhnen, bei einem wachsenden Wert des Hauses, des Grundstückes, geht sowas natürlich gut. Ich habe einen wachsenden Lohn, das Haus wird mehr wert, also kann ich mir die Hypothek leisten. Und die wurden am Anfang mit den tiefen Zinsen nur durchgerechnet. Und dann hat der Hausherr gesagt, naja, das geht noch gut, das ist also drin. Und die Bank hatte die Sicherheit, naja, selbst wenn der eine oder andere ausfällt, generell die Häuserpreise, Grundstückspreise steigen stark, dann habe ich die Wertbesicherung durch das Objekt. Wieder, was wir Ökonomen jetzt lernen müssen, diese Modelle gehen alle gut, wenn wir, ich sage es wieder etwas salopp, in meinem 10%-Rahmen bleiben. Wir haben 10.000 Leute, die so eine Hypothek zeichnen. Wenn davon 800 ausfallen, ist das vom System alles verkraftbar. Den richtigen Systemtest haben wir nicht gemacht. Was ist geschehen? Im Jahr 2005, 2006, 2007 sind die Zinsen kräftig angestiegen und die amerikanischen Hypothekenarrangements sind alle so mit variablen Zinssatz. Also wenn die Zinsen ansteigen, zahlen sie mehr. Sehr rasch kamen nicht nur 10% der Haushalte, sondern 20, 30, 35% der Haushalte in die Situation, hoppla, das geht nicht mehr. Das ist in Amerika etwas rüder, man sitzt sehr schnell auf der Straße und das Haus gehört der Bank. Nur, so viele Häuser, die die Bank jetzt besessen hat, mit gleichzeitig einem Rückgang der Immobilienpreise, die Immobilienblase ist dann geplatzt, haben die Banken auf einmal, sind sie auf Zehntausenden noch mehr unverkäuflichen Häusern sitzen geblieben. Jetzt wieso, wenn das alles so wäre, nur dann hätten wir ein rein amerikanisches Problem. Ja, dann wären viele amerikanische Banken, so fing es ja auch an, 2007, hätten Konkurs anmelden müssen, hätten Staatshilfen gebraucht, etc. etc. Aber warum hat sich dieses Geschäft und diese Krise wie ein Lauffeuer auf die ganze Welt aufbereitet? Die UBS und andere Banken sind hier genannt worden, haben ja gewaltige Verluste gemacht, eben aufgrund dieser amerikanischen Fehlspekulation. Was haben die Banken gemacht? Sie haben diese Hypotheken in neue Papiere umgewandelt. Die nannte man ABS, Asset-Backed Securities. Das heißt also, Asset ist ein Brief, eine Verschuldung oder ein Guthaben, je nachdem, auf welcher Perspektive Sie sehen. Backed Securities war die Security, war das Haus. Was haben die gemacht? Die haben 10, 20, 30.000 genommen, haben daraus ein neues Papier gemacht und haben das der Nachbarbank oder der europäischen Bank angenommen. Schau, hier haben wir Kredite, die Immobilienpreise steigen jedes Jahr, du verdienst ein prächtiges Geld mit diesem Papier, selbst wenn der wie üblich zwischen 8% und 10% ausfallen. Und diese Papiere haben in den Jahren 2001 bis 2005, 2006 hervorragende Renditen. Also die amerikanischen Immobilienpreise sind im Schnitt zwischen 12% und 20% gestiegen, haben die abgeworfen. Sodass diese Papiere wie ein Lauffeuer um die Welt gingen und viele Banker, die die Struktur der Papiere sich überhaupt nicht angeschaut haben, also die Nachbarbank kauft es, die Bank kauft es, na, schau dir mal deren Bilanz an, die verdienen da 10, 15, manchmal 20% zusätzlich im Jahr. Und dann kamen auch viele unter Druck und haben gesagt, das müssen wir auch machen, das scheint ja ein narrensicheres Geschäft zu sein. Ja? In Deutschland bekannterweise am meisten engagiert haben sich viele staatliche, halbstaatliche Banken hier und haben diese Papiere alle gekauft, Sächsische Landesbank und andere, Bayerische Landesbank als ein Beispiel. Und als natürlich in Amerika diese Blase geplatzt ist, waren diese Papiere, verkauften ABS-Papiere, waren natürlich auf einmal nichts mehr wert oder sehr viel weniger wert. Also haben die Banken die alle abschreiben müssen. Da es aber vielen Banken nicht so ganz geheuer war, haben sie diese Papiere und diese Briefe und diese Anlageformen in eigene Zweckgesellschaften ausgelagert. Und sodass sie nicht in der Bilanz drin waren, sodass am Anfang, UBS ist ein schönes Beispiel, findet das gar nicht so rauskam. Ja? Nur irgendwann, als die Verluste schlagend wurden und Papiere abgeschrieben werden mussten, kommt natürlich das heraus und dadurch ist die ganze Welt und viele europäische Banken, aber auch japanische Banken, andere chinesische Banken sind dadurch haben enorme Verluste verkraften müssen und dadurch hat sich das wie ein Lauffeuer ausgebreitet und hatte einen weiteren gewaltigen negativen Effekt. Üblicherweise kannten Banker sich und, das Wichtigste, vertrauten einander. Man wusste so, wenn ich zur Nachbarbank gehe und 100 Millionen für ein halbes Jahr brauche, dann haben wir die Konditionen ein bisschen gestritten, aber dann wusste man, ich krieg die, der andere wusste, ich zahle die zurück, im üblichen Fall klappt das und das übliche Geschäft lief gut. Auf einmal, weil eben auch die Banken und aufgrund fehlender Regulierung nicht gezwungen waren, das sofort alles offen zu legen, fing jeder Banker an zu sagen, ja, also wenn ich jetzt wieder zu meinem Nachbarn gehe, wenn ich dem jetzt 500 Millionen gebe, was ein Beispiel Deutsche Bank, Dresdner Bank war, das ist, ich weiß nicht so, ja, kriege ich das Geld wieder? Na, wahrscheinlich nicht, schau mal an, die haben Schwierigkeiten, die haben höheren Abschreibungsbedarf. Das Vertrauen war weg, die Gelder flossen nicht mehr. Das hat den Funken überspringen lassen in die realwirtschaftliche Krise, denn das hat natürlich nicht nur Banken, sondern auch auf einmal Firmen, kerngesunde Firmen getroffen, die einen ganz normalen Kredit wollten, den sie immer brauchen. Das Material einkaufen, produziere ich, verkaufe ich, kann ich den Kredit zurückzahlen. Auf einmal haben wir ein realwirtschaftliches Phänomen gehabt und deshalb war es auch so wichtig, dass viele Regierungen rasch reagiert haben. Schauen Sie sich an, da steht die Schweiz ganz vorne. Auch die steinreiche Schweiz würde, wenn die größten beiden Banken, die UBS und die Credit Suisse, Konkurs anmelden müssen, wäre das fast das Siebenfache des Bruttosozialproduktes. Also noch ein paar Kantonalbanken sind damit drin, aber die beiden großen würden reichen. Selbst die Schweiz, eine der reichsten Länder der Welt, müsste dann diese Banken komplett verstaatlichen, jetzt der Fall Island, und müsste Notprogramme fahren. Ja? Die Hilfszusagen, die auch die schweizerische Bundesregierung ja jetzt gegeben hat, sind ein schweizerischer Bundeshaushalt. Also das sind alles keine Peanuts. Also Sie sehen hier an der Kurve sehr schnell, dass was Neues kam, mit dem sich die Wissenschaft nicht beschäftigt hat, unter dem Schlagwort too big to fail. Also zu groß, um Konkurs gehen zu lassen. Ja. Es können sich jetzt Länder, und Sie sehen das ja hier, daneben die Benelux-Staaten, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Österreich, hier 152% der Summen aller Bilanzsummen sind 152% unseres BIPs. Ja. Also wir haben hier doch eine Situation, dass jetzt, die ja jetzt in den letzten Monaten so viel Schlagzeilen gemacht hat, dass riesige Summen benötigt wurden, damit hier diese Banken nicht bankrott gehen mussten und die von Lehman Brothers, die amerikanische Regierung hat bankrott gehen lassen, hat ja dann weitere Dominoeffekte hier entsprechend ausgelöst. Sie sehen auch hier, was nur das ist ganz kurz, was die Banken benötigten an frischem Geld, ja, das ist, auch die Zahlen sind schon wieder alle veraltet, die können sich jetzt auch schon wieder verdoppeln fast, ja, aber die Zahlen sind hier Schall und Rauch. Ich möchte nur zeigen, das Who is Who der Bankenwelt hat gewaltig an Geld und Kapital gebraucht, damit das gesamte Weltwirtschaftssystem nicht zusammenkracht, und das hat jetzt in die Realwirtschaft massiv umgeschlagen. Ja. Wenn Sie den Kurssturz sich anschauen an den Börsen, ob man egal welche Börse man nimmt, auch diese Ziffern sind schon wieder veraltet, im Schnitt müssen es überall mindestens 10% Punkte mehr hinzurechnen. Also wir haben eine gewaltige Negativentwicklung jetzt gehabt, das natürlich auch massiv viele Firmen betroffen hat, die Föst, andere, das massiv zu einem Auftragseinbruch geführt hat, sodass jetzt Kurzarbeit angesagt ist und sicherlich es auch zu Entlassungen kommen wird. Da ist jetzt nur noch mal hier aufgeführt, ein bisschen, man sieht seit 2003, wir sind jetzt ungefähr wieder da, wo wir 2003 waren, nicht ganz. Ja, also wir sehen, wir haben auch viele Jahre ganz prächtig und viel Geld verdient, wir alle, also die von Ihnen, die sich in diese Anlageformen begeben haben, ja, sieht man, hier und man sieht dann den Absturz, glaube ich, auch recht gut. Das sind die Hilfspakete, das überspringe ich jetzt. Kommen wir nochmal zu den Maßnahmen hinein. Wegen too big to fail, also zu groß, um bankrott gehen zu lassen, haben die Regierungen rasch reagieren müssen. Ja. Wir vom Stab, ich war in der Situation, wir sind von Frankfurt nach Berlin geflogen, deutsche Bundeskanzlerin, der Finanzminister standen vor uns, so was machen wir jetzt, wenn wir morgen ein Rettungspaket für die Hyper Real Estate haben, dann kann es in Deutschland einen Run auf die Banken geben, dann fangen die Leute an, ihr Geld abzuholen und das wäre der größte GAU gewesen. War für mich als Wissenschaftler eine extrem schwierige Situation, denn jetzt kann ich nicht sagen, ja, gut, Sie haben mir da ein Problem gegeben, ich komme in 3 Monaten wieder mit einem schönen Papier und zeige Ihnen die Lösung. Nein, für die Spätnachrichten, 10 Uhr, 8 Uhr war, brauchte sie eine Lösung. Wir haben dann ein Rettungspaket vorgeschlagen. Auch andere Länder haben das ja gemacht und das hat auch gegriffen und hat den Run mit der schnellen Hilfe im großen Ausmaß hat das verhindert. Die Makroentscheidung war richtig. Aber jetzt kommt's. Wir haben eine fatal falsche Mikroentscheidung getroffen. Denn im Prinzip, was haben wir gemacht und was haben wir vorgeschlagen? Wenn Sie ein kleines Geschäft haben, schlecht wirtschaften oder eben die Kunden schlecht bedienen oder irgendwas tun und bankrott gehen oder eben Umsatzrückgang haben und bankrott gehen, spüren Sie das sehr rasch. Wenn Sie aber ganz genau wissen, tschau, morgen bin ich pleite, übermorgen kommt die Marie vom Staat wieder, ich kann wieder von vorne anfangen, ist Ihr Anreiz, sorgfältig zu wirtschaften, den gleichen Fehler nicht nochmal zu machen, nicht gerade groß, werden Sie mir zustimmen. Ja? Mikroökonomisch war das also fatal, weil Fehlverhalten belohnt wurde. Und zwar ganz massiv belohnt wurde. Und das, aber das ist das Dilemma, vor dem wir standen. Darum habe ich das nicht, will da nicht angehen mit der Kommission, ich will die Situation zeigen. Das Dilemma war, makromäßig mussten wir rasch handeln, ja, und mussten die Regierungen rasch handeln. Und es, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, mikroökonomisch wird jetzt, muss jetzt verlangt werden, dass so etwas nicht nochmal vorkommen kann. Wenigstens so viel sollte man aus der Krise lernen. Was sind die 7 Maßnahmen? Also, dass Sie sehen, also nicht, dass Sie nur meinen, ja, jetzt haben wir so ein Dilemma, was können wir jetzt tun? Ich habe hier einige Maßnahmen, an denen wir arbeiten, einige Dinge nicht mehr passieren können. Ja? Einmal, die Vereinigten Staaten müssen auch in der gesamten Bankenaufsicht Regulierungsmaßnahmen mit ins Boot. Das ist so ähnlich wie ein anderes Thema. Umwelt, Kyoto machen sie ja bislang auch nicht mit. Das mag sich jetzt ändern oder hoffen wir, dass sich's ändert. Ja. Auch hier, dass das Maßnahme 2 ist kontrovers. Aber wir plädieren wieder für eine Einführung der Mindestreservepflicht der Banken. Ja. Sodass eine stärkere Kontrolle da ist, über welche Finanzvolumina verfügen Sie. Wir brauchen ein gemeinsames System der Finanzmarktaufsicht. Ja. Natürlich mit der staatlichen oder die klare Verantwortlichkeit jedes Staates. Wir müssen... Und das wird auch jetzt zum ersten Mal in den USA diskutiert, weil vorher ein absolutes Tabuthema, also wurde fast beschimpft, wenn man es gesagt hat, eine Finanztransaktionssteuer einführen, sodass die vielen kleinen Spekulationen so teuer werden, dass sie sich nicht mehr rentieren. Das ist keine Steuer, die den Devisen- und Warenverkehr behindert, denn sie wären 1/10 Cent. Aber wenn Sie 1 Million mal 100 Millionen hin und her tauschen, dann machen Sie das nicht mehr, wenn Sie die Steuer haben. Also das würde zur Stabilität des Die Steuer ist ein stabilisierendes Element, keine Lösung möchte ich aber dazu sagen, aber sie gehört dazu. Sämtliche Banken müssen den gleichen Regeln unterwerfen werden. Das war ja auch so was. Wir haben viele Banken überhaupt nicht irgendwelchen Regeln unterworfen. Sie staunen nicht schlecht, wenn Sie das sehen, das gibt's doch nicht. Das ist so. Das ist wirklich so. Ja? Wir haben Investmentbanken, Hedgefonds, wir haben viele Dinge gehabt. Also Hedgefonds und andere sind Banken, die eigentlich nur Wetten abschließen. Da ist ja auch viel Betrug vielleicht. Nur eine Minute, wenn Sie mir geben, dafür. Was sind das? Da schließen Sie Wetten ab, ob ein Kurs fällt oder steigt und dagegen können Sie sich versichern. Das wurde auch als Papier von vielen Banken vertrieben. Wenn ich Ihnen gesagt hätte, so, Sie vertrauen mal 10.000 Euro an, jetzt schließen wir so eine Wette ab, die ist aber ungefähr so mit dem Risiko, wie wenn Sie ins Casino gehen. im einfachsten Fall, wenn Sie ganz konservativ oder simpel spielen, nur auf Rot oder Schwarz, wissen Sie ja alle, ist die Wahrscheinlichkeit ein halb, ob ich gewinne oder verliere. Ja? Wären Sie wahrscheinlich schon ein bisschen misstrauisch, ja, also die Hälfte doch. Das ist, also wenn man Geld hat und anlegen will, würde man vielleicht doch hier nicht machen. Ja, wenn's aber sagt, ja, eigentlich nur, wenn Sie einen Viererblock machen, verdienen Sie richtig daran. Dann würden Sie vielleicht sagen, na, also das mache ich auf keinen Fall. Ja? Also das wäre eben auch jetzt was, eben hier hinein muss in die Regulierung, dass das Risiko richtig dargestellt wird, was in der Anlageform passieren kann. In den Verträgen war alles korrekt aufgelistet. Da stand irgendwo ganz klein gedruckt, dass man das ganze Geld verlieren kann. Ja? Aber natürlich nicht so, dass es die Normalen verstanden haben. Nächster Punkt, was natürlich auch zu dieser extremen Performance der Banken geführt hat, waren die Anreizsysteme und Gehaltsverträge der Top-Manager oder des oberen Managements. Ja? Die wurden nach Stichtagen berechnet, sodass die einen strammen Anreiz hatten, zu bestimmten Stichtagen die Bankbilanz hochzujubeln, haben kräftig abkassiert und danach haben meistens oder ab und zu die Bank gewesen oder waren weg und haben damit viel Geld verdient. Also, wenn man Boniprämien, wenn man ein gespaltenes Gehaltssystem hat, ein fixes Grundgehalt und das Rest nach Leistung, dann beispielsweise nach Jahresbilanzen, da wäre das viel, dann würde das viel objektiver und auch in dem Sinn wäre das einfacher. Ja. Die ganzen Auslagerungen müssen in die Bankbilanz hinein, sodass es völlig transparent ist und in Zukunft gar nicht mehr möglich ist, dass ich Leichen im Keller monatelang verstecken kann. So, ich komme zum Schluss. Rede eh schon zu lang. Marktwirtschaft. Sie natürlich jetzt fragen, na, was ist da eigentlich passiert? Wie kann sowas passieren? Und ist das, müssen wir uns jetzt hier nicht von der Marktwirtschaft verabschieden, weil es also dermaßen das Fehlverhalten gegeben hat? Ja. Eins vorweg, die am meisten verdient haben, haben, man kann sagen, zum Glück in dieser Krise zumindest bislang noch am meisten verloren. Also es waren ungefähr 100.000 Banker in London, die bis Beschäftigte waren. Davon sind jetzt mindestens 40.000, 45.000 arbeitslos. Also, und die waren so 200.000, 500.000 Pfund im Jahr Jahreseinkommen oder mehr. Ja. Wir können weder mit strengen Gesetzen oder noch schärferen Kontrollen können wir viel abstellen, aber menschliches Fehlverhalten können wir nicht verhindern. Ja? Der Betrüger Madoff hier, sowas, was ein krasses Fehlverhalten war, auch der Aufsicht. Ich meine, ein Pyramidenspiel würde sofort auffliegen, wenn einmal richtig die Bücher geprüft werden. Da würde man nämlich sehen, der nimmt das hineinkommende Geld, das können Sie alle. Es funktioniert bei jedem von Ihnen ganz prächtig, solange Sie Leute haben, die Ihnen jedes Jahr mehr Geld geben, sodass Sie darüber damit auszahlen können. Ist eine narrensichere Sache, kann jeder. Ja? Aber wenn man natürlich Bücher prüfen würde, richtig, würde man sofort sehen, da ist ja gar keine seriöse Veranlagung und sonst was da. Da ist nichts da. Ja? Dass sowas 10 Jahre gut geht, ist schon verblüffend. Aber ich sage ja, solches Fehlverhalten wird es immer geben. Gier, Neugier gehört leider zu den Grundlagen oder gehört zu den Grundlagen einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und wie ich sagte, es geht um einen Abwägungsprozess. Man muss die Gegenargumente zwischen Markt- und Staatsversagen und die Krise ist von beiden verursacht worden, muss man gegeneinander abwägen. Und wir brauchen freie, funktionierende Märkte, die aber sowohl in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht eben reguliert werden, wie es ja auch die ökosoziale Marktwirtschaft in vielen Bereichen ja sehr erfolgreich vormacht. Und wir müssen uns mit dem Phänomen auseinandersetzen, rechtzeitig vorher, sei mein letzter Satz, dass das Problem too big to fail, also zu groß, um bankrott gehen zu lassen, wieder auftritt. Ja, also das ist sicherlich ein ganz entscheidender Merksatz. Es sind ja ganze Länder damit erpressbar geworden und in den Bankrott getrieben worden, wenn man Island beispielsweise als Beispiel hernimmt. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was von diesem schwierigen Materie näher bringen können. Ich freue mich auf eine lebendige, anregende Diskussion und stehe Ihnen jetzt für Fragen sehr gern zur Verfügung. Dankeschön. Applaus
ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Sie haben überhaupt nicht so lange geredet, für mich zumindest. Es ist im Gegenteil vieles klar geworden in diesem kurzen Abriss, wo ich mich erinnere, zu Beginn, wie das alles angefangen hat, wo man wirklich gerätselt hat und diese Fassungslosigkeit und den Schwindel, den Sie als Begriffe angeführt haben, den kennen wir ja alle aus der täglichen Zeitungslektüre. Ich möchte mich auch ganz besonders bedanken für so die Ehrlichkeit zu Beginn Ihres kurzen Vortrags, wo Sie, das hört man selten, dass jemand aus dem Wissenschaftsbetrieb dann sagt, wir sind auf dem falschen Fuß überrascht worden oder vielleicht auf gar keinem Fuß. Wir haben gemerkt, dass wir da überhaupt nichts dagegen zu halten haben, dass unser Wissen, das wir vermeintlich so sicher in Händen halten, nun nichts wert ist gegenüber dem, was da ein System plötzlich an Kräften und an Negativkräften entwickelt und insbesondere ja auch Ihr Hinweis auf die Praxis, was das dann bedeutet, wenn man als Wissenschaftler gestellt wird in einer Situation, in der eben der Markt nicht mehr der Ort ist, an dem die Entscheidungen fallen dürfen, sondern Wissenschaft von der Politik auch fast schon verzweifelt in Anspruch genommen wird, was das bedeutet. Ich erlaube mir ein, zwei Fragen von meiner Seite zu beginnen, weil mich etwas ganz besonders interessiert und nachher selbstverständlich gehört die Diskussion Ihnen. Wenn ich nochmals zurückgehe, Sie haben es ja gesagt, menschliches Fehlverhalten, Gier, Neugier, all das sind Dinge, die gehören zum Leben, das wissen wir, sonst wären die Kriminalitätsraten überall auf der Welt anders. Und dennoch erstaunt ja das Ausmaß. Warum war das denn möglich? Ich habe einmal in der Schweiz letztens an einem Podiumsgespräch teilgenommen, da hat ein CEO einer Versicherung, die auch Banken hat, auch öffentlich nochmals gesagt, wer aufgezählt im normalen Bankenalltag, wer da alles versagt hat. Von den bankeninternen Kontrollsystemen, vom im Fall der Schweiz der Eidgenössischen Bankenkommission, von all den Treuhändern und Controlling-Firmen, von allen Instanzen, niemand hat irgendwie wissen wollen. Gibt es dafür aus Ihrer Sicht eine Erklärung, die jetzt über menschliche Unzulänglichkeit hinausgeht, oder kann man sagen, irgendwo ist in diesem System aufgrund einer Unüberschaubarkeit vielleicht von globalen Mechanismen etwas in Gang gekommen, was auch diese Gier so potenziert hat, oder gibt es da noch andere Faktoren, damit wir vielleicht ein wenig besser verstehen können, wie es denn über die systemischen Mechanismen hinaus zu dem gekommen ist?
Sehr gute Frage. Ein Element war eben, dass, wenn man die jetzige Krise sich anschaut, wir in dem Sinn zum ersten Mal Verluste, Fehlentwicklungen hatten, die weit über das, und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit, hinausgingen. Ich sagte ja schon, alle lebten prächtig, ich nenne es immer in der 10%-Welt. Da ist auch viel passiert und manchmal waren es 15, wenn es ganz extrem kam, waren es 17, 18%. Aber es war eben bei den amerikanischen Hypotheken, bei anderen auf einmal der Fall, dass so große Summen abgeschrieben werden mussten, dass sie von einer einzelnen Institution, Bank, nicht mehr verarbeitet werden konnten. Jetzt, ich sagte ja im Vortrag schon, hinterher ist man immer schlauer. Ja? Wir haben, weil wir die deutschen staatlichen Banken geprüft haben, einfach mal durch den Computer laufen lassen, diese ganzen, wie der, sich die Rendite dieser ABS, also dieser Papiere, die aus den Hypotheken beruhen, sich entwickelt hätte, wenn man von den Ratingagenturen, die nur mal mit, nicht mit dem Eingangszinssatz von 2%, sondern 4, 5, 6 hier in der Halle dann Realität wurden. Das war also nicht ein hypothetisches Gedankenspiel. Ja. Wenn man die so durchgerechnet hätte, dann hätten die alle ganz gewaltig herunterstufen müssen. Jetzt haben wir hier einen gewaltigen Systemfehler. Die Ratingagenturen bewerten nicht nur, die vertreiben die eigenen Produkte. Na, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben, wenn Sie ein Geschäft haben, und Sie haben ein Blumengeschäft, dann muss man nicht sagen, wenn ein Käufer kommt, oh, die Blume taugt nichts, sie darf es auf gar keinen Fall kaufen. Ja? Also wenn das Geschäft voll dieser Blumen ist, ja, würde jeder sagen, ist sie verrückt, das ist, da gehe ich nicht mehr hin. Ja? Also da war der erste Systemfehler drin, dass die Ratingagenturen nicht nur geratet haben und dafür belohnt oder bestraft wurden, wenn sie schlecht waren, sondern sie haben auch gleichzeitig die Dinger mit vertrieben. Ja? Also hier hatten wir einen Systemfehler drin und man hatte sich schlicht und einfach davor nicht vorstellen können, dass in dieser Masse es zu Fehlentwicklungen kommt. Und dann war dieses Wahnsinnsproblem too big to fail eben hat dann dazu geführt, dass man eins aus der Weltwirtschaftskrise 29 gelernt hat, dass man also hier, dass es auf keinen Fall zum Run auf die Banken kommen kann, denn dann kollabiert die Volkswirtschaft. Ja? Aber wie ich im Vortrag sage, jetzt stand man vor dem Dilemma, dass man makroökonomisch was Richtiges gemacht hat, also makroökonomisch für die gesamte Volkswirtschaft, mikroökonomisch einen fatalen Fehler. Und insofern ist eben jetzt, wenn man die Maßnahmen hier alle durchsetzt, dann wären hier so viele Dinge nicht mehr möglich. Ja? Es war beides. Es war ein Versagen staatlicher Institutionen. Es war ein Versagen, mindestens ein Versagen der Märkte. Greenspan hat in dem Hearing vom US-Senat sehr schön gesagt, er hat sich nicht vorstellen können, dass Märkte solche riskanten Fehlspekulationen nicht rechtzeitig merken und denjenigen bestrafen. Das ist, und das war sein größter Fehler. Ja? Dass es also sowas so lang, wie Sie völlig richtig sagen, gut ging. Und dadurch haben die Kontrollinstitutionen versagt, haben die staatlichen Institutionen versagt. Und dann entstand, und wir Ökonomen sind halt in vielem gut in unserer ökonomischen Modellwelt, aber wir können nicht gut modellieren. Wir machen es jetzt so langsam, die ersten 5 Jahre in experimentellen Ökonomen. Begriffe wie Vertrauen und Herdentrieb. Wenn Sie 2.1 bis 2.5 analysieren und wenn Sie sich dann im Nachhinein analysieren, welcher Druck auch auf den Aktionärsversammlungen in Europa und überall entstanden ist, na also die Nachbarbank, die verdient das Doppelte von dir. Was machst du eigentlich? Bist du total unfähig? Wenn die das schafft, dann musst du das auch schaffen. Und dann entstand der Druck und dann entstand, ja, wir müssen ja auch diese Papiere kaufen. Ja? Also das wollen wir uns doch nicht nochmal sagen lassen. Also kaufen wir auch diese Papiere und unbeschaut haben dann alle diese Papiere sehr stark übernommen und dann standen sie eben genauso gut da. Der Druck von der Politik auf die westdeutschen Landesbanken war, also wir brauchen Geld, schau an, was die Bayerische Landesbank verdient, das kannst du als West-LB doch nicht machen. Ich möchte auch durch die zusätzlichen Ausschüttungen 5 Schulen mehr bauen können oder sonst irgendwas. Das ist ein anderes Element eben hier, dass ein kollektiver Druck entsteht, sehr zu Handlungen verleitet, wo natürlich sonst ein vorsichtiger Banker sagen müsste, nein, das tue ich nicht.
Ja? Darf ich da noch eine Frage anschließen? Weil Sie gesagt haben, plötzlich, und das ist ja eigentlich wissenschaftstheoretisch eine wirklich spezielle Fragestellung, dass dann Begriffe wie Vertrauen und Herdentrieb und Unvorstellbarkeit plötzlich zu Größen werden in einem Denken, was sich Systemen widmet und wo man die menschliche Psychologie in Rechnung stellen muss. Ich habe mir immer überlegt, wo hat es denn in meiner Lebenserfahrung schon mal was Ähnliches gegeben, wobei ich jetzt, wie gesagt, ökonomisch überhaupt nicht vorgebildet bin. Und dann bin ich immer wieder auf die Dotcom-Blase gestoßen. Also jener Hype der Dotcom-Industrie, wo man vielleicht auch nicht zufällig die gleichen Begriffe braucht, eine Blase, die platzt, so die Metapher für das Unfassbare. Und könnte man denn sagen, man hätte aus dieser Dotcom-Blase, wo es eigentlich um ähnliche Dinge ging, um eine, so jetzt von außen gesehen, um eine unglaubliche Steigerung von Werten, nicht in der Realität, sondern über Systeme und Schätzungen und gleichsam die pure Angst, Zweiter oder Dritter zu werden in einer Branche, wo sich das dann hochgeschaukelt hat, auf einem Gebiet, wo man nicht viel gewusst hat, exakt. Wäre das ein Lernmodell gewesen, wissenschaftlich gesehen, für jetzt Ihre Zunft gegenüber dem Phänomen, über das wir jetzt reden, wo es dann halt doch eben keine Voraussage gab?
Zum Teil sicherlich. Wir haben immer Fehlspekulationen gehabt. Wir haben immer Blasen gehabt, Bubbles, wie es neudeutsch so schön heißt, die geplatzt sind. Die haben aber bislang nie diesen systemischen Faktor gehabt wie jetzt. Ja. Als die Dotcom-Blase geplatzt ist, hat der US-Staat Kalifornien ein bisschen was gemacht. Ansonsten nicht mal die Vereinigten Staaten. Das einiges kräftig nach unten gezerrt, etc. etc. Ja. Das Problem war jetzt eben das Ausmaß, das globale Ausmaß oder das Ausmaß in den einzelnen europäischen Ländern. Die Situation, zumindest in meiner Generation, wie in anderen, des zum Beispiel des absoluten Vertrauensverlustes untereinander. Ja? Ich meine, wir können sitzen hier doch friedlich zusammen, weil wir zum Beispiel wissen und damit rechnen können, dass keiner jetzt beim anderen schaut, na, wo ist dessen Geldbörsel, das nehme ich jetzt. Das tun wir hier nicht. Wir sind so erzogen, wir haben einen gewissen Anstand, das machen wir, das kann einer drin sein, ja, oder so. Ja? Aber üblicherweise ist nicht so, dass jetzt dauernd dahingreifen, ist das noch da. Ja? Und genauso haben wir es, war das aber vorher mit der Frage des Vertrauens. Ja? Wir müssen jetzt lernen, Vertrauen zu modellieren, Institutionen zu schaffen, dass Vertrauen nicht nochmal so den Bach runtergeht. Es ist ja immer noch nicht da, das Vertrauen. Ja? Wir haben immer noch die Liquiditätsblockade. Immer noch ist es für Banken, und da muss, ändert jetzt sich einiges am Verhalten der EZB und anderer Staatsbanken, immer noch attraktiver für die Banken, ihr Geld bei der Staatsbank zurückzulegen, wie Firmen oder anderen Banken zu geben. Ja? Also haben Sie völlig recht, müssen wir Begriffe jetzt in die ökonomische Modellwelt einführen, die vorher unter den Annahmen liefen. Ja? Die Annahme war, ein Banker vertraut dem anderen unter gegebenen Rahmenbedingungen. Pustekuchen haben wir nicht. Ja? Und das sage ich sehr kritisch auch meiner Zunft gegenüber. Ich war ja 5 Jahre lang Vorsitzender der Deutschen Ökonomenvereinigung. Ich habe mit einer einzigen Stimme Mehrheit letztes Jahr auf der Grazer Tagung durchgesetzt, experimentelle Ökonomie. Brauchen wir nicht sowas Verrücktes? Was soll man denn da modellieren? Wir können das schön in mathematischen Modellen abbilden. Ja, jetzt wird es bitter notwendig, dass wir hier sehr rasch modellieren können. Und das Zweite, was Sie völlig richtig sagen, was wir absolut nicht gewöhnt sind, das sind unsere amerikanischen Kollegen, zum Teil besser, einen schnell gezielten Rat zu geben. Ja, das ist eine Wahnsinnsherausforderung und ich habe zum ersten Mal, gebe ich ganz offen zu, einen gewaltigen Druck geschwommen. Mensch, wenn du jetzt was Falsches sagst, dann stehst du morgen schön da. Ja? Und ich habe Respekt vor den Politikern gehabt, die relativ ruhig und cool waren. Die genau wussten, sie müssen um 10 was sagen. Ja? Es muss um 10 was raus, sonst haben wir am nächsten Tag die Katastrophe. Ja? Die waren ruhiger wie ich, also zumindest wie ich. Ja? Also das, insofern ist das auch eine Chance für uns, wieder zu lernen, offen zu sein, neuen Strömungen. Wenn wir das nicht sind, werden wir nochmal versagen. Ja?
Vielen Dank für diese beiden Exkurse. Und jetzt ist das Feld gehört aber definitiv Ihnen. Es gibt, glaube ich, Mikrofone.
Okay, haben.
Gut, die erste Hand, die raufging, war dort hinten. Es ist ein wenig wie beim Steigern.
Die Reise geht los.
Vielleicht darf ich einen Vorschlag machen, wenn Sie aus der Branche wären, dass Sie das auch sagen. Hilft ein wenig einzuschätzen. Es geht nicht um Stigmatisierung, aber hilft ein wenig einzuschätzen, dass, vor welchem Hintergrund Sie auch Ihre Fragen stellen.
Also, ich glaube, ich sehe nicht aus wie einer aus der Branche.
Also, ja, auch das gilt heute nicht mehr so.
Ja, mein Problem ist folgendes. Ich habe ein ähnliches Problem wie Sie. Ich möchte mir 2009 gerne eine Küche kaufen. Ich denke mal, vom Makroökonomischen war es eigentlich ganz sinnvoll, nicht? Ich nehme einen Kredit auf, pumpe mein Geld in die Wirtschaft. Vom Mikroökonomischen würde ich mir denken, naja, wenn meine Firma drauf geht, kann ich den Kredit nicht mehr zurückzahlen. Soll ich mich jetzt verhalten wie ein Makroökonom oder wie ein Mikroökonom?
Ist eine ausgezeichnete Frage. Wenn Sie für Ihr Land was Gutes tun wollen, wie ein Makro. Wenn Sie für sich selbst was Gutes tun wollen, wie ein Mikro. Wenn Sie es sich leisten können, ist sicherlich jetzt, und es Sinn macht, ja, das ist natürlich schon, also gehe mal davon aus, dass Sie eine neue Küche brauchen, ist natürlich jetzt der Anreiz, das zu machen, der richtige. Ja? Ich meine, wir erleben halt auch jetzt leider in der Politik viele Maßnahmen, die, ich sage es jetzt sehr hart, ich als absolut sinnlos finde. Also diese Verschrottungsprämie für Autos, die nicht einmal mit einem ökologischen Touch, dann würde es mir ja noch gefallen lassen, ja, gekoppelt ist, bringt der österreichischen Volkswirtschaft minimal was. Sogar die Autohändler sagen das. Also die am stärksten davon profitieren. Ja. Also es werden auch wieder jetzt Dinge gemacht, wo man sich die Hände am Kopf greifen muss. Ja. Das kam also nicht im ORF, da wäre es viel sinnvoller, eine Matratzenwegwerfprämie einzuführen. Denn die werden bei uns hergestellt. Ja. Vielleicht wäre das... Aber so eine Verschrottungsprämie ist wirklich in dem Sinn der falsche Konsumanreiz. Ja. Also es wäre jetzt der Schritt für die Bevölkerung, der wichtigere erstmal, dass Vertrauen aufgebaut wird und dass der Staat durch zusätzliche Aufträge im Infrastrukturbereich in Vorlage tritt. Das schafft unmittelbar und sofort zusätzliche Arbeitsplätze. Ja. Und hätte auch langfristig positive Renditen. Leider machen wir, wir sind ja immer ein bisschen anders, auf den Universitäten und in Bildungsgesellschaft exakt das Umgekehrte. Uns fällt hinten und vorne das Geld. Ja? Also insofern kann ich Ihnen nur den Rat geben, wenn Sie eine neue Küche brauchen und Sie das Geld haben, kaufen Sie sich eine. Ja, ist die Frage... Ja, natürlich, ich meine, auch jetzt wieder zynisch gesagt, in der Phase sich zu verschulden, kann gar nicht schlecht sein. Ja? Denn ich habe über viele Dinge ja nicht gesprochen, ich habe es nur mal in einem Halbsatz angehört. Was ist, wenn die Zahlungen alle fällig werden, bekommen wir nicht einen gewaltigen Inflationsschock, dann sind Sie wunderbar dran mit Ihren Schulden, ja. Weil die sich sozusagen von selbst erledigen. Aber hier sind viele Dinge noch völlig offen, die vernünftig bewertet werden müssen. Wenn Sie es von Ihrem eigenen Budget verkraften können, dann würde ich Ihnen dazu raten. Wenn Sie natürlich befürchten müssen, morgen auf der Straße zu stehen, und das ist ja das, warum jetzt die Konsumzurückhaltung da ist, ganz massiv, ja, dann tut es die alte Küche auch noch 2, 3, 4, 5 Jahre. Das ist ja unser Problem. Viele Konsumgüter funktionieren ja noch. Es ist ja nicht so, dass das zum Schrott runter ist. Und insofern, wenn die Befürchtung groß ist, Kurzarbeit, andere Dinge, dann, darum sagte ich eben, antizyklische Politik jetzt wäre die wichtigste von Seiten des Staates in dem Bereich, wo sie unmittelbar und sofort wirkt. Altbausanierung könnten wir sofort in Angriff nehmen, hätte einen tollen ökologischen Effekt, ja, denn wir werden in 2 Jahren ordentlich Strafe zahlen müssen, weil wir das Kyoto-Ziel verabschiedet haben, jedes Jahr davon abweichen. Heuer durch die hohen Benzinpreise zum ersten Mal ein bisschen rückläufig. Wir haben gesagt, wir wollen was erreichen, aber so sagen wir, wir machen exakt das Umgekehrte. Wir gehen jedes Jahr weiter davon weg. Ja. Also das wäre noch eine Sache, die ökologisch sogar sinnvoll wäre, und die viele Arbeitsplätze schaffen würde. Ja. Also, und dann kann man Steuern senken, Konsum ankurbeln. Ja. Wenn die Leute wissen, da habe ich jetzt für die nächsten 3, 4 Jahre einen Job, dann kaufen sie sich auch was.
Noch eine Nachfrage, aber ganz kurz bitte, dass alle... Okay.
Dann der Herr hier vorne hat sich schon gemeldet, wenn ja. Sie aufstehen. Ja, ich komme auch nicht von der Zunft. Nachdem Sie jetzt das Vertrauen angesprochen haben und den Vertrauensverlust und das irgendwie für mich in einem Zusammenhang mit der großen Welt eigentlich steht, glauben Sie, dass zukünftig irgendwo die Region oder das Kleinräumige wieder an Bedeutung gewinnt?
Davon bin ich überzeugt. Das ist auch in vielen Bereichen die Chance für uns, regional stabilisierende Beschäftigung wieder zu erreichen, ja. Ich habe ja im Zusammenhang mit der österreichischen Hagelversicherung untersucht, was passieren würde, wenn wir nur 20% mehr heimische Produkte kaufen. Also der steirische Apfel, ohne dass ich jetzt für irgendwas werbe, schmeckt genauso gut wie der aus Südafrika oder aus Argentinien. Ja, den muss ich nicht unbedingt kaufen. Ja, also die Frage der Region der dezentralen Versorgung, des ökologisch bewussten Einkaufens hier, wird sicherlich in dem Sinn wieder an Stellenwert gewinnen. Ja? Damit wird sicherlich eine Bewegung eingeläutet, dass man eben hier etwas kritischer wird. Aber wenn ich die Strukturen der Region kenne, kann ich da eher Vertrauen aufbauen, als wenn ich alles von Weltmärkten oder so woanders her beziehe.
Es waren zwei Fragen dort hinten, glaube ich.
Wir nehmen vielleicht noch kurz zwei Fragen hier vorne mit und arbeiten uns dann in der Sinusschleife.
Also ich komme auch nicht von der Zunft. Und nachdem ich in der ersten
Können Sie es Reihe etwas sitze, näher halten vielleicht?
Nachdem ich in der ersten Reihe sitze, denke ich, brauche ich nicht aufstehen. Ich mache mir Gedanken, wo ist eigentlich das Geld? Nachdem das Geld ja niemand isst oder es wird ja nicht gegessen, denke ich, wird das Geld doch bei den Banken sein. Weil wenn jemand etwas kauft, dann gibt er sein Geld her. Derjenige, der etwas produziert hat, erhält das Geld. Der legt sich's nicht unter dem Kopfpolster, der gibt es wieder der Bank. Also das Geld ist meiner Meinung nach auf den Banken.
Völlig richtig.
Aber Sie sagen, die Banken haben kein Geld. Also man unterscheidet das virtuelle Geld und
Nein,
das tatsächliche.
Schauen Sie, das Problem ist, viele Wirtschaftsbetriebe und damit auch viele Banken, die eng verflochten sind mit Wirtschaftsbetrieben, und das war unser Gang und Gäbe Geschäftsmodell bis Oktober diesen letzten Jahres, ja, haben Gelder veranlagt, gebunden, in Form von Darlehen an Firmen vergeben. Jetzt wussten die Banken untereinander, also ich habe einen Großkunden, der möchte Stahl kaufen, braucht die Rohstoffe, der braucht jetzt 50 Millionen Euro und spätestens zu Jahresende, wenn die ganzen Verkäufe dann getätigt sind, zahlt er mir das mit einem entsprechenden Zins, je nach Vereinbarung, wieder zurück. Das Geld ist durchaus da, nur die Bank A sagt, ja, wenn ich es der Bank B gebe, woher weiß ich nicht, dass die morgen riesige Verluste anmeldet. Ja, ich will jetzt nicht Banken speziell hervorheben, aber Deutsche Bank war so ein Fall, die ganz massiv, wie man gesagt hat, so, wir sind aus dem Gröbsten raus und schauen sich die letzte Vierteljahresbilanz an. Ja, ja, ich sage das jetzt, weil die schlagend hoch war, die negativen Zahlen. Ja, würden Sie jetzt, wenn Sie Bankmanager wären, sagen, ja, die Deutsche Bank will von mir 100 Millionen, ja, gebe ich die denn? Und das ist zurzeit die Blockade. Das Geld ist nicht verschwunden, das Geld ist sehr wohl da. Und die Europäische Zentralbank hat auch durchaus viel Geld bereitgestellt, um den Liquiditätsengpass und die Liquiditätsfalle zu überwinden, dass das Geld wieder fließt, normales wirtschaftliches Gebaren wieder notwendig ist. Es sind viele gut gehende Betriebe in Probleme geraten, weil sie nun mal keinen Kredit mehr kriegen. Und jetzt fängt das genau wieder an, wenn man, dass die Betriebe, was vorher total out war, noch niemand gemacht hat, Bargeld horten. Dann lassen sich ihre Einnahmen in bar bezahlen und behalten es in der Firma, weil sie sagen, was passiert mir nicht nochmal, dass wenn ich jetzt Material einkaufen will, dass meine Hausbank oder die andere Bank sagt, nein, den Kredit kriegst du zurzeit nicht oder nur unter viel schlechteren Konditionen. Das Geld ist durchaus da.
Und die Firma behält sich nicht das Geld, sondern die legt das wieder auf die Bank.
Nein, sie behalten auch jetzt das Geld.
Ja, ich bin auch nicht aus der Branche, aber ich verhehle nicht, dass ich mich schon sehr lange mit den Themen über die Instabilität unseres Wirtschaftssystems auseinandersetze. Und ich kann nur vieles, was der Professor Schneider hier gesagt hat, voll unterstützen. Das sind viele Dinge, die hier mitgespielt haben. Fehlende Regulierungen, falsche Managerprovisionen, Gier und Ähnliches. Aber ich glaube, man muss sich doch die Frage stellen, ob da nicht mehr dahinter steckt als fehlende Regulierungen. Und meine Sicht ist etwas anders, sagen wir, oder tiefergehend. Für mich sind Finanzkrisen nichts anderes als unkontrollierte Ausgleichsvorgänge, wie man sie auch in der Natur findet. Denken Sie an ein Erdbeben, denken Sie an einen Blitz. Und wie entstehen die? Die entstehen dann, wenn sich große Ungleichheiten aufbauen. Wenn sich in der Erdkruste große Spannungsungleichheiten auftun oder wenn sich zwischen Wolken und Erde große Potenzialunterschiede auftun, dann kommt es zu unkontrollierten Ausgleichsreaktionen. Und zu solchen Ausgleichsreaktionen kommt es immer, wenn sich in Systemen große Ungleichheiten aufbauen. Und die Frage ist, welche große Ungleichheit baut sich in unserem Wirtschaftssystem auf? Es ist natürlich genannt worden, das Leistungsbilanz USA, aber das ist ja nicht das, wo sich jetzt der Blitz entladet. Sie haben vielleicht gestern in den Zeitungen gelesen, die Veröffentlichung des Sozialberichtes, und die wesentliche Aussage war die große Diskrepanz zwischen dem Wachstum der Arbeitseinkommen und dem Wachstum der Kapitaleinkommen. Die große Diskrepanz auch in der Vermögensverteilung. Und meine Sicht der Dinge ist so, dass in unserer Wirtschaft systemimmanent es zu einer immer größeren Ungleichheit kommt. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Und wenn die Kapitaleinkommen immer stärker steigen, auf der anderen Seite aber die Arbeitseinkommen und damit die Massennachfrage sinkt, dann stellt sich für diejenigen, die die Kapitaleinkommen haben, die Frage, was tun mit dem Geld? Neuerlich investieren gibt keinen Sinn, weil die Leute ja kein Geld haben, um zusätzliche Waren zu bekaufen. Und daher drängt dieses Geld, was man heute so nennt, in die Finanzmärkte und produziert in diesen Finanzmärkten diese Blasen, die dann platzen und auf die Realwirtschaft durchschlagen. Und solange unser System, die Frage ist, warum man nicht diese Kernursache auch von den Ökonomen, nämlich diese Ungleichheit in der Bevölkerung, als Kernursache für diese Finanzkrisen ansieht. Und ich erinnere nur an ein Zitat, nämlich an ein Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, ich muss meine Arbeiter gut zahlen, sonst haben sie kein Geld, meine Autos zu kaufen. Und das ist genau die Situation, vor der wir heute stehen. Wenn die Ungleichheit nicht bekämpft wird, dann können wir Regulierungen machen, wie wir wollen. Wir werden die Krise nicht in den Griff bekommen.
Auch das ist eine sehr schwierige Frage, die es natürlich nicht schwer wird zu antworten. Also zum Teil teile ich deine Auffassung nicht. Schauen wir uns nur China an, war vor 30 Jahren bettelarmes Land. Wir haben heute mindestens 500 Millionen Chinesen, denen es richtig gut geht. Wahrscheinlich sogar schon 700 Millionen. Nicht ganz in dem Ausmaß sieht es mit Indien aus, das ist noch nicht so weit, dafür ist Indien eine Demokratie. Aber wir haben in vielen Ländern gewaltige Einkommenszuwächse, auch in unserem Land. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Also insofern wachsen alle oder viele, nicht alle wachsen. Ja. Wir haben einen Loser-Kontinent Afrika. Ich habe im Zuge von Weltbank schon auch mit diesen sehr auseinandergesetzt. Würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären, was da los ist. Aber wir haben eine relative Spreizung in der Ungleichheit auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ob die Ungleichheit und das Niveau ist relativ hoch, auch was die Konsumgüternachfrage und damit natürlich verbundene Investitionsgüternachfrage ausgeht. Dein Modell, und es ist ein Streitpunkt zwischen uns beiden, setzt, um es einer Lösung näher zu führen, wenn das die Hauptursache ist, wo ich mir nicht sicher bin, setzt eine Weltregierung voraus, die mit einer entsprechenden Umverteilungsmaßnahme, Umverteilungssteuer, zu den Amerikanern und sagt, so, jetzt seid ihr mal schön brav, ihr habt jetzt 30 Jahre, 40 Jahre lang bestens gelebt, die Umwelt verschmutzt, jetzt sind andere dran, also jetzt werdet ihr entsprechend besteuert oder die Reichen entsprechend hier besteuern kann. Dass das Ungleichgewicht tatsächlich immer größer wird, ist eine These, die jetzt zum ersten Mal durch diese jetzigen Entwicklung und das zu entsprechenden makroökonomischen Verwerfungen führt, wieder diskutiert wird. Wie ich schon sagte, die empirische Evidenz, da bin ich mir hier in dem Sinn nicht so sicher. Und auch, man muss messerscharf aufpassen, wenn ich scharf umverteile. Das heißt, ein stark progressives Steuersystem, das wäre eine Möglichkeit, eine scharfe Besteuerung von Kapitaleinkommen. Ich nehme einmal an, wir schaffen es weltweit. Das ist eine Fiktion, Illusion, ich habe ausdrücklich dazu. Aber machen wir das Gedankenexperiment. Wir könnten das weltweit, Kapitaleinkünfte sehr, sehr stark besteuern, relativ gesehen, damit der Faktor Arbeit kostengünstiger würde das sicherlich eine gewisse Rückbalance bringen, wieder zu mehr Arbeitskräften, aber auch die Frage der Anreize sich stellen, ob man dann wieder entsprechend auch die noch hat, effizient und produktiv zu arbeiten, Firmen zu führen etc. Ja. Also die Geschichte ist nicht so einfach und leider nicht so einfach monokausal. Ja. Ich bin da jetzt viel vorsichtiger geworden. Ich habe gemerkt, viele, auch was ich noch gelernt habe, wo ich Student war, ist in dem Sinn heute nicht mehr anzuwenden. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich in so eine Krise mal hineingerate oder auch als Wissenschaftler aktiv hier etwas versuche, zur Lösung beizutragen. Ich glaube, die einfachen, simplen Modelle, und das ist auch ein einfaches, simples Modell, scheitern dann häufig an vielen anderen Fragen in der Realität. Und wenn ich eins daraus gelernt habe, mein einfaches, nutzenmaximierendes ökonomisches Modell stimmt halt hinten und vorne nicht, denn da gibt es kein Vertrauen. Ja? Und das ist jetzt das Problem. Ja? Wie mache ich das, dass die Leute sich, also die Banker erstmal und die mit den Firmen wieder miteinander vertrauen, so das ganz normal, was bis Oktober, da hat überhaupt niemand drüber nachgedacht, dass das ein Problem mal je sein könnte. Ja? Dass dieser Normalzustand wieder eintritt. Und insofern hast du sicherlich einen guten Punkt, will ich nicht abstreiten. Und die globale Umverteilung wird ein Riesenproblem sein, wenn es gemischt wird mit der entsprechenden Umweltproblematik. Ja? Und wir werden alle ein Stück verzichten müssen. Wir werden auch ein Stück verzichten müssen, die jetzigen Belastungen und Schulden abzutragen. Ja? Meine Großmutter hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, weil deren Haus am Bodensee stand, ich komme aus Konstanz, hat den Lastenausgleich zwangsweise zahlen müssen für die Flüchtlinge. Ihr Haus war damals 300.000 D-Mark wert, hat sich 50.000 mit Zwangsanleihe zahlen müssen, damit man denen ein Dach über den Kopf hat bauen können. Ja? Also wir werden, wenn tatsächlich unser finanzielles Rettungspaket schlagend wird, haben wir eine hübsche zusätzliche Verschuldung, etwas harmlos gesagt, die irgendwann irgendjemand zahlen muss. Oder wir inflationieren so stark, das würde aber die Verteilungsgerechtigkeit keineswegs besser stellen. Also wir werden uns auf diese Zeiten einstellen müssen, denn irgendwann muss das zurückgezahlt werden. Es wäre illusorisch anzunehmen, ab 2012 haben wir 8% Wachstum, es ist in 10 Jahren alles zurückgezahlt. Daran glaube ich nicht mehr. Ja.
Vielen Dank. Das Mikro ist schon da hinten. Entschuldigung, ist es hörbar oder ist es nicht hörbar? Vielleicht können Sie nochmals, wenn Sie nochmals beginnen können.
Herr Professor Schneider, ich komme aus der Zunft, traue mir das auch zu bestätigen. Wobei wir es hier wirklich nicht leicht haben. Ich möchte nur zwei Dinge auch sagen. Das Vertrauen ist wirklich angeknackst. Nämlich nicht nur bei den Kunden, sondern überall rundherum. Und ich kann auch bestätigen, es weiß niemand, wir befinden uns wie am dichten Nebel. Ich glaube, in 6 Monaten, 12 Monaten, wie es weltwirtschaftlich aussieht, kann heute niemand sagen. Ich hätte 2 konkrete Fragen dazu. baut sich nicht bei den Staatsanleihen der nächste Bubble auf. Wir haben im Moment in Amerika bei österreichischen Staatsanleihen, globalen Staatsanleihen eher eine Flucht dorthin in die Sicherheit. Ist die nicht etwas trügerisch, wenn wir vielleicht in einem Jahr draufkommen, wie werden die jemals zurückbezahlt, diese Schulden? Das wäre also die erste Frage. Und die zweite ist zu den Banken. Hier die Frage dahingehend, wir haben jetzt, wo befinden wir uns in etwa? Ist das die Spitze des Eisbergs? Diese toxischen Papiere, wie wir sie so schön nennen, sind ja nur zum Teil da. Das Vertrauen ist weg. Sie haben die Deutsche Bank zitiert. Man kann ja wirklich niemandem mehr vertrauen. In diesem Sinne, wenn jetzt die realwirtschaftlichen Dinge noch auf die Banken zukommen, wo sollen hier bitte die Abschreibungen? Wo sind die Reserven dafür? Und das ist das, was mich für das Jahr bewegt. Wie werden die Bilanzen 2010 fürs Jahr 2009 dann aussehen oder wie können die gelegt werden? Und dahingehend noch ergänzend vielleicht die Schweiz, Sie haben es genannt, man hat die UBS gerettet. War es vielleicht nicht ein großer Fehler für die Schweiz, weil damit auch die UBS vielleicht für die Schweiz insgesamt zu groß sein kann. Sie haben sie aufgezeichnet mit dem 7-fachen BIP. Und, das wird vielleicht alle interessieren, was haben Sie für eine Meinung zu den österreichischen Banken, vor allem mit dem Ostrisiko? Danke.
Gut, jetzt habe ich so viele Fragen für so sind ein Co-Referat. Also die Frage Staatsanleihen.
Ich möchte noch darum bitten, dass das Mikro nachher auf die Seite mal geht.
Ja.
Etwas einseitig und
genau. Also, ich werde mich bemühen, kurz zu antworten. Wenn es in etwa, ich nehme mal für jetzt, machen wir für unser Land den Worst Case, alle vorgesehenen Gelder werden gebraucht. Und vielleicht wird noch ein bisschen was zusätzlich, 20, 30 Milliarden gebraucht, weil durch das starke Ostengagement, wovon unsere Banken ja sehr lang sehr gut verdient haben, dort es zu massiven Kreditausfällen kommen kann und dadurch die Banken das Wert berichtigen müssen. Es wäre in dem Fall zusammenfallen, und das ist, in vielen sind uns die USA, man mag über das Land schimpfen oder nicht, aber wenn es ins Wasser am Hals steht, fangen es auch viele an, richtig zu denken, wieder voraus. Es wäre auch für Österreich oder für EU sehr gut, eine sogenannte Bad Bank zu gründen. Das ist eine Bank, wo sie den Schrott abladen. Das hat ersten großen Effekt, sie wissen, wo der Schrott ist und er ist offen. Ja? Das ist ja jetzt das Problem auch bei den österreichischen Banken, dass wir nicht wissen, wie groß ist das Risikopotenzial wirklich und wo liegt noch was. Ja? Wenn das alles in einer Institution angehäuft wird, ist nicht lustig, aber dann haben wir es wenigstens mal hier, oder hätten wir es, und das hier wäre vor uns am Tisch liegen. Ja, das wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt. Dass Länder wie Österreich und Deutschland mit den Staatsanleihen einen Bubble produzieren oder dass das nicht rückzahlbar ist, wenn das nicht sich nochmal verdoppelt oder verdreifacht, sehe ich das nicht. Die Republik ist steinreich. Ja? Die Republik ist, also unsere ist steinreich. Die kann das ohne weiteres. Aber wir, das daher mein Untertitel, kommt der Steuerzahler zum Handkuss. Ja? In 2, 3, 4 Jahren machen wir wieder so einen Vortrag, dann wären Sie oder wenn ich ein bisschen besser verdient, also ich sicher, wir werden das alle zahlen zum Teil. Ja? Ich habe das Beispiel meiner Großmutter mit der Zwangsanleihe, die Frage, und es wird auch ein schöner Test für die Stabilität unserer Demokratie, dass wir nicht irgendwelchen Hals von Seelenverkäufern wieder hinterherrennen. Ja? Wir werden, und das wird ein harter Verteilungskampf. Wer zahlt dann hier was? Ja? Denn wir müssen ja unsere anderen staatlichen Dienstleistungen auch aufrechterhalten. Wir können ja nicht nur Zinsen dann zurückzahlen für die, was wir hier aufgewendet haben. Ja? Also insofern würde ich sagen, das sehe ich nicht, dass so Länder wie Griechenland, dass das Länder wie Portugal, dass das Länder wie Irland, ach so hochgelobt bis auch vor zwei, drei Monaten, ja, entsprechend treffen kann. Und hier haben Sie einen anderen Punkt, den haben Sie nicht angesprochen. Der komplette Bailout eines Landes ist im Euroland nicht vorgesehen. Also es wird hochspannend, also ich hoffe mal, dass es nicht eintritt, wenn zum Beispiel Griechenland Staatsbankrott anmelden muss. Ist nicht so unwahrscheinlich. Ja? Und sind wir jetzt solidarisch und helfen? Wenn ja, wie? Mit welchen Mitteln? Ja? Würden Sie von Ihrem Steuergeld sagen, so, 20% fließen darunter. Ich kenne es ja vom Urlaub, ist ja eigentlich ganz nett. Ja. Hört die Solidarität sehr rasch auf. Ja. Also die andere Gefahr, die durch eine sehr ungleiche Entwicklung entsteht, wovor ja viele gewarnt haben bei der Euro-Einführung, die kann dann zum Problem werden. Ja. Wenn einzelne Länder wirklich nicht mehr ihren Zahlungsverpflichtungen, also ihre Polizisten nicht mehr bezahlen können oder was auch immer. Ja. Das sehe ich nicht für Österreich, sehe ich nicht für Deutschland, aber wir haben einige EU-Länder, ja, die eben hier ist, die hier gefährdet sind. Drum wäre es jetzt falsch, Island aufzunehmen. Ja. Also Island kann erst aufgenommen werden, wenn eine gewisse Sanierung vorhanden ist. Ja. Also insofern, aber noch ist die Eurozone extrem stabil und der Euro hat so Ländern wie Griechenland, Portugal und Irland das Leben gerettet. Ja? Also da sehe ich das nicht. Jetzt zu den Situationen in Österreich und Osteuropa. Hier finde ich den Vorschlag vom Bundeskanzler richtig, dass wir hier rasch solidarisch helfen müssen. Solidarisch in dem Sinn, dass wir diese Länder mit bestimmten Maßnahmen stützen, sodass sie Kredite nicht schlagen werden, denn das kommt uns dann viel teurer. Ja? Da müssen wir für uns, für unsere Banken, die dort engagiert sind, die sind eben, da haben wir das gleiche Problem, too big to fail. Wir können die Erste und die Raiffeisen International und die UniCredito, also den österreichischen Teil davon, können wir nicht über den Jordan gehen lassen. Das geht nicht. Das ist genau das gleiche wie bei der UBS, weil sie auch gesagt hätten, die UBS-Situation, ich war da ein bisschen ja mit dran beteiligt, war ähnlich brisant. Der Schweizerische Bundesrat wusste, wenn er hier das Hilfspaket nicht macht, ja, kommt es nicht nur institutionell auch, sondern von den Ur-Schweizer Kunden zu einem Abfluss. Und dann haben wir ein großes Problem, auch wenn diese Bank nicht mehr existiert in der Verflechtung zu den anderen Banken und dem gesamten Zahlungsgefüge der Schweiz. Also aus meiner Sicht hat auch hier der Bundesrat richtig reagiert, ja, dass er diese Kredite und Zusagen zur Verfügung gestellt hat. Ja. Denn es war auch die Schweiz als Anlageinstitution wäre damit akut gefährdet gewesen. Ja. Wenn eine Großbank in der Schweiz bankrott anmelden muss, ist das Vertrauen in die Schweiz, in den Schweizer Franken und in die anderen Banken ja sicherlich erschüttert. So, jetzt waren wir da drin.
Ja, wir haben jetzt drei Fragen reserviert. Da wäre dann die vierte. Wir müssen gucken, zeitlich, wie wir hinkommen. Ansonsten ist natürlich Herr Schneider nachher auch.
Also ich halte noch eine Stunde aus.
Intimeren Gespräch.
Ich bin da relativ.
Zum Beispiel an der Bar. Das ist die erste Frage, der hat sich vorhin schon gemeldet, der Herr, und dann gehe ich an Sie weiter.
Sie haben, mein Name ist Gerald Sixt, ich habe überhaupt nichts mit Geld zu tun.
Schade.
Sie haben ein 7-Punkte-Programm vorgestellt, die USA müssten laut Punkt 1, also an ein Welt... Bitte?
Hinter Ihnen steht es.
Müssen sich an internationalen Vereinbarungen zur Harmonisierung der Bankenaufsicht beteiligen. Wenn ich mir allerdings anschaue, dass sozusagen der Absturz der amerikanischen Währung von der ganzen Welt verhindert wurde, weil es keiner leisten kann, stelle ich mir die Frage, warum sollten die USA das tun?
Die USA werden das tun, weil sie auch bislang der größte Leidtragende aus dieser Krise waren. Ja, es ist nicht zum Kollaps gekommen. Ja, und das haben die Chinesen, die Japaner und die anderen verhindert. Ja, aber die amerikanische Volkswirtschaft ist bislang von der Rezession am schärfsten betroffen. Der Finanzsektor ist vom Niedergang und von den Vermögensverlusten. Drum sage ich, einen positiven Aspekt hat die Krise, die Großkopferten hat es am meisten erwischt. Ja, jetzt erwischt es natürlich auch massiv die Realwirtschaft, also, aber und die USA stehen vor der Herausforderung, ihre Banken sanieren zu müssen, eine marode Infrastruktur sanieren zu müssen. Also sie stehen, haben eine ähnliche Situation auf anderem Niveau wie in den 30er Jahren unter Roosevelt mit dem New Deal. Und Obama will das ja auch versuchen mit einem entsprechenden Konjunkturprogramm. Und da ist meiner Meinung nach die amerikanische Wirtschaftspolitik eben auch schlauer. Es wird jetzt erstmal massiv in Infrastruktur investiert, dass sofort zumindest die Hälfte der nun entstehenden Arbeitslosigkeit auffängt. Ja. Aber die USA waren der am stärksten Leidtragende und man kann auch nur hoffen, dass mit dem Wechsel der Administration die Arroganz und Hybris etwas abgenommen hat, dass man wieder ins Boot zurückkehrt.
Ich komme aus der Privatwirtschaft und habe nur zwei ganz kurze Fragen. Die eine Frage wäre an Sie, sind Sie oder wissen Sie, dass es in zwischen Mexiko, Amerika und Kanada vor 2 Jahren eine Geheimverhandlung gegeben hat, wo man eine neue Währung einführen wollte oder will. Im Zweifelsfall, wenn Amerika seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, den sogenannten Amero. Frage 1. Frage 2. Irgendwie müssen wir aus dem Schlamassel da herauskommen. Wir diskutieren ja über diese Dinge, die laufend also in den Zeitungen, im Internet, überall jeden Tag diskutiert werden. Jetzt habe ich eine Frage an Sie als Wissenschaftler. Im Prinzip nach den Kondratjew-Zyklen, ja, sind wir jetzt in der Phase, dass wir sehr starke Erneuerung brauchten, wo eigentlich Basisinvestitionen von 1,5 Milliarden Dollar eine Basis nur marktfähig sein würde. Ja. Jetzt möchte ich fragen, wie Sie diese gesamte Situation beurteilen und wie Sie auch diese Kondratjew-Zyklen, also jetzt sind wir bereits im 6. Kondratjew, wie wir dort hineinkommen und mit welchen Produkten von Ihrer Sicht als Wissenschaftler wir hier partizipieren könnten.
Vielleicht können Sie auch erklären, was Kondratjew heißt. Ich weiß es nicht.
Genau. Gut. Also ich fange mit der ersten Frage an. Ja, die Amero, diese gemeinsame Währung, wird immer wieder dort diskutiert, nachdem das Euro-Experiment ja zumindest bislang sich als geglückt erwiesen hat. Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Das ist natürlich was, wenn man in die Geschichte zurückgeht, immer wieder gemacht wurde und was in Südamerika gang und gäbe ist, dass man, wenn man merkt, die Währung, ich habe viel Schulden, dass ich einfach mich der Schulden entledige, indem ich eine neue Währung mache. Ja, das ist also, das wäre auch hier ja die Idee von Ihnen, dass man sagt, na, wir machen eine gemeinsame neue Währung und alles, wer Dollar hat, hast du Pech gehabt. Ja? Das würde sicherlich zu massiven Konflikten mit den asiatischen Ländern führen, ja, auf deren Märkte und könnte zu führen, dass die ihre Märkte beispielsweise zumachen. Dann wäre das für Nordamerika ein Schuss nach hinten, ja, ein Großteil auch zumindest wichtige Exportmärkte wären weg. Oder also insofern ist die Frage, ob man sich damit der Schulden entledigen kann, das wird immer wieder gesagt. Es wird ja auch gesagt, wenn der Euro zusammenbricht und wir zu den nationalen Währungen wieder zurückkehren, dann das wäre ein ganz ähnliches Argument. Ja, dann könnten wir uns dieser Schulden damit entledigen. Ich glaube nicht, dass das in den USA mehrheit- und gesellschaftsfähig ist. Also das glaube ich nicht. Aber Sie haben 2 Optionen. Sie inflationieren, wenn Sie 7, 8 Jahre so Inflationsraten zwischen 8 und 10%, die moderat sind, mit denen wir, haben wir alle schon gehabt in Österreich, mit denen wir umgehen können, ja, dann können Sie natürlich auch einen Großteil der Schulden damit bewältigen oder entsorgen. Ja. Aber die kanadische Regierung ist sicherlich hier so viel zögerlicher wie die mexikanische Regierung, die mit dieser Idee schon angefangen hat. Aber mein Kenntnisstand ist so, dass das zurzeit nicht aktuell ist. Nun, Kondratjew ist ein Ökonom gewesen, der die langen Wellen in unserer Volkswirtschaft analysiert hat. Das ging los mit der Elektrifizierung und Stahl, also Stahlzyklus, und andere Zyklen, die immer so 20, 25 Jahre gedauert haben. Jetzt sind wir vom Zyklus der Informationsgesellschaft in die im breitesten Sinn Gesundheitswelle oder Bio-Pharma-Gesellschaft mit hinein. Ja, das war ja auch mein Plädoyer, dass es, also wie es ja in den USA Obama vorhat, dass wir in diese Zukunftsfelder investieren. Wissen Sie, nur ein kleines, lokalpatriotisches zu sagen. Eine Medizinuni hier wäre eine Riesenchance, ein Umfeld, ein Cluster zu schaffen, auch in der Forschung, um die Arbeitsplätze von morgen zu sichern, weil wir die Infrastruktur hierfür in Oberösterreich hätten. Ja, ist eine Dummheit, sondersgleichen zu sagen, brauchen wir nicht, wo wir eh schon zu wenig Fachärzte. Und mal schauen sich mal ein bisschen die Alterspyramide an, wie viel in 3-4 Jahren in Pension geht. Also wenn man so kurzfristig denkt, das müsste man, also jetzt hätte ich beinahe was gesagt, will mir eigentlich im Ton vergreifen. Ja, also das wäre zum Beispiel, wäre das eine richtige Investition, ja, weil ich in diese ganze Life Sciences und in diese Frage eben, weil ich hierfür einen hervorragenden Standort hätte. Ja. Das meinte ich ja. Ja. Schauen Sie, das ist ja mein Punkt. Es klingt halt immer nur blöd, weil ich von der Uni komme. Ja? Wenn ich eben sage, wir sind hier leider wieder ganz massiv auch im Nachteil zu unseren Schweizer und deutschen Kollegen. Ja? Wir können unseren jungen Leuten an der Uni keine vernünftige Karriereperspektive bieten. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, für größere, aufwendige Forschungsprojekte, die wir brauchen, damit wir genau den Grundlagen hier legen können. Zusammenarbeit mit Borealis, das habe ich ja noch als Vizerektor gemacht und auch die Zusammenarbeit, neue Studiengänge hierher zu bringen. Ja. Damit hätten wir genau dann auch die Forschungskapazität, die wir brauchen. Und glauben Sie mir, wir haben ja nur unser Hirnschmalz, von dem leben wir. Das finde ich ja noch das Fatale, ja. Mit diesem Hirnschmalz, von dem wir leben, in das investieren wir nicht mehr. Also dümmer kann man es nicht machen, etwas hart formuliert. Ja. Wir haben ja kein Erdöl oder so wie die anderen, ja, wo man sagen kann, okay, wir sind wie die Norweger steinreich. Also wenn wir nicht diese Herausforderungen aufgreifen, werden wir auch als Bundesland, noch sind wir Nummer eins, wieder schön zurückfallen, weil andere diese Chancen alle ergreifen. Insofern ist das richtig und das war ja auch mein Argument in dieser Krise, ist das Wichtigste jetzt wirklich, dass mit starkem staatlichen Engagement wir die Infrastruktur für morgen schaffen. Ja, dann haben wir auch wir haben eine hervorragend wettbewerbsfähige Industrie, aber da müssen wir Dinge herrichten, sodass die auch bei uns bleibt.
Noch eine Frage dort hinten. Danke. Sie müssen vielleicht mehr Beratung in Österreich betreiben als bei Frau Merkel. Nein. 10 Uhr Nachrichten später.
So. Ja? Mein Name ist Jakob Huber. Ich zähle mich nicht zur Zunft, obwohl oder weil ich Ökonomie studiere, die Wissenschaft, die sich eigentlich mit der Krise beschäftigen sollte, das für meinen Verstand viel zu wenig macht. Meine Frage, uns in Österreich geht es, glaube ich, sehr viel besser mit der Krise als zum Beispiel den Menschen in den USA. Meine Erklärung dafür wäre, dass in Österreich es etwas gibt wie einen gemeinnützigen oder sozialen Wohnbau, im Gegensatz zu einer fast ausschließlich kapitalmarktorientierten Wohnungswirtschaft in den USA. Wir haben dasselbe im Bildungswesen. Wer in den USA studieren will, müssen die Eltern rechtzeitig Geld anlegen am Kapitalmarkt. Bei uns wird das steuerfinanziert in der Regel. Dasselbe im Gesundheitswesen. Wir haben eine Pflichtkrankenversicherung. In den USA ist das meines Wissens privat geregelt und genau dasselbe gilt natürlich auch für das Pensionssystem. Ich hoffe, die wenigsten von Ihnen haben in den letzten Monaten an ihre Pensionen verloren. Ich auf jeden Fall nicht. Meine Frage ist jetzt, inwiefern stimmen Sie der These zu, dass darin die Ursachen dafür liegen, dass wir in Österreich oder in Mitteleuropa relativ wenig betroffen sind im Vergleich zu den USA? Und wenn Sie meiner These etwas zustimmen, was für ein Licht wirft es dann auf die Empfehlungen der Ökonomen, die doch die letzten 10, 15 Jahre am Beispiel Pensionssystem doch gesagt haben, gehen wir in die private Vorsorge, was sie jetzt genau als falsch herausgestellt hat, meines Erachtens. Danke vielmals.
Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass viele Entwicklungen man heute trefflich kritisieren kann. Ja, natürlich haben wir eine andere Mischung aus staatlichem und privatem Engagement und haben auch im Zuge unserer Sozialpartnerschaft, wo man zeigen kann, dass die ungefähr ein Viertel Wachstumsprozent von jedem BIP-Wachstum dazu beiträgt, dass es sie gibt. Wir streiken nicht, sondern setzen an einen Tisch oder ganz selten und lösen die Probleme damit. Das ist sicherlich, was ja in den Vereinigten Staaten wieder kommt. Ja. Obama möchte ja eine Krankenversicherung einführen und andere Dinge und auch ein stärker reguliertes oder staatlich ausgerichtetes Pensionssystem. Ob die Ratschläge, ich meine, man muss das ein bisschen im historischen Kontext sehen, Sie dürfen auch eine Entwicklung da nicht ausblenden. Als ich studiert habe, war eine messerscharfe Auseinandersetzung, welches System ist das bessere? Also ich habe studiert von 69 bis 74, ja, welches das kommunistische oder das kapitalistische, ja. Und als Willy Brandt damals die Ostverträge geschlossen hat, war ich der erste Student, der freiwillig an die Humboldt-Universität in die DDR ging, um zu sehen, wie funktioniert das. Ja? Ein Vorteil hatte es, ich hatte jede Woche Pflicht, 5 Stunden Marxismus, ich kann ihn heute noch rückwärts aufsagen. Also wurde gelernt. Aber Spaß beiseite, es ist sicherlich bei manchen längerfristigen Vorhaben und die Frage auch der Sicherungssysteme sind manchmal falsche oder Ratschläge gegeben worden. Beim derzeitigen Pensionssystem bei uns, wo ich mich also in Deutschland ein bisschen auskenne, natürlich lügen wir uns ehrlich gesagt ein bisschen in den eigenen Sack, ja, weil es nur mit erheblich weiteren Steuermitteln und oder Abschlägen, wenn die Babyboomer und die starken Jahrgänge so ab dem Jahr 2020 in die Pension gehen, wie wir das finanzieren. Also wir können die Arbeitenden nicht noch mehr belasten, wenn wir es auf dem Faktor Arbeit lassen. Und das ist meiner Meinung nach eh falsch. Ja, wir müssen dann andere Finanzierungsquellen finden. Also haben wir hier auch noch erheblichen Reformbedarf. Aber dass das Mischsystem, das österreichische Mischsystem, sich als gut erwiesen hat, das bestreite ich nicht. Ja. Dass wir in der Ökonomie immer sehr kontroverse Meinungen hatten, ja, und auch jetzt noch haben, da haben Sie recht. Und es ist sicherlich so, als ich in den 90er Jahren für ökosoziale Marktwirtschaft eintrat, hat man mich auch als Spinner abgetan. Ja, ich habe mit Václav Klaus eine knallharte Diskussion geführt, Marktwirtschaft ohne Beistrich, ja, also ökosozial, das gehört auf den Misthaufen der Geschichte. Wir werden diese Fehlentwicklung, ich will sie nicht verteidigen, ja, manchmal die Radikalität, auch die radikal marktwirtschaftliche Lösung, wenn wir es im chilenischen und anderen Pensionsexperimenten sehen, hat auch insofern etwas Gutes, dass man aus Fehlern lernen kann. Vielleicht hätte man sie vermeiden können, da will ich Ihnen nicht ganz Unrecht geben, aber ich sag ja, Fehlentwicklungen haben wir in diesen Bereichen auch. Und ich meine, bei manchen Fehlentwicklungen, letzter Satz von mir dazu, staune ich nicht schlecht, wenn ich jetzt China anschaue, ein Land, das kommunistisch regiert ist, wo ein Wanderarbeiter 80 Cent die Stunde kriegt, wenn er krank wird, er rausfliegt, 14 Stunden arbeiten muss, in 6er, 8er Betten, habe es in Shanghai letztes Jahr selber gesehen, schlafen muss, Zustände, die nicht immer so schlimm im ärgsten englischen Kapitalismus waren, unter einer marxistischen Regierung. Also ich würde damit nur sagen, Ideologien sind biegsam wie ein Gummiband manchmal. Ja, das ist also schon verblüffend, was es da alles gibt. Und insofern zeigt sich, und auch in Österreich, wir waren ja vielen Bestrebungen relativ resistent gegenüber, dass diese Bestrebungen, diese Mischmodelle, wie sie wir aufgebaut haben, aus staatlichem und privatem Engagement sicherlich wahrscheinlich, oder ich bin jedenfalls davon überzeugt, die einzige überlebensfähigen sein. Wir dürfen jetzt nur nicht wieder jetzt dem Staat alles übertragen. Es gibt ja schon Bestrebungen, und das ist ja auch verblüffend, welche Purzelbäume manche konservativen deutschen Ministerpräsidenten wie der Herr Rüttgers schlagen, ja, und die gesamte Autoindustrie verstaatlichen. Das würde ich strikt ablehnen. Da ist krasses Fehlverhalten, und ich würde denen auch nur ein Geld geben, wenn sie mir aber mit Brief und Siegel des Gegners in 5 Jahren endlich mal eine Kiste auf den Markt bringen, die ökologisch sinnvoll ist. Ja, dann, ja okay, dann bin ich bereit, auch zu, für eine, weil das ist ein öffentliches Gut, ein entsprechendes Antriebssystem zu entwickeln. Ja. Aber nur, weil wir heuer im September Bundestagswahlen haben und 10.000 Opel-Arbeiter nach Berlin rennen, dass dann das Geld, oder es sogar verstaatlicht wird, das finde ich, und das sagt ein CDU-Ministerpräsident, schon ein bisschen verkehrte Welt, der Lafontaine sagt das nicht mal. Also es ist wirklich spannend, wenn Sie den Diskussionen, ich bin ja ab und zu in diesen deutschen Talkshows, wenn Sie in den Diskussionen dabei sind, da denke ich, hoppla, das, irgendwie haben die Hirnprogramme ausgetauscht. Ja, es ist also wirklich ganz verblüffend, ja, welche Meinungen jetzt da geäußert werden. Und so wie ich es nach wie vor richtig fand, dass wir die FÖS privatisiert haben. Das, also in Notsituationen wie jetzt, dass da manches staatlich gestützt werden soll, aber dass wir jetzt das Heil suchen, indem wir wieder eine komplette Staatswirtschaft einführen. Ich hoffe, wir machen den Fehler nicht. Ich hoffe es.
Dann noch eine letzte Frage.
Ja, wir würden vielleicht das als letzte Publikumsfrage nehmen und wenn Sie dann vielleicht im kleineren Gespräch noch mit Herrn Schneider, weil wir sonst die ersten gehen schon. Ich denke, es wird vielleicht zu heiß anderen Leuten. Dankeschön.
Herr Professor Schneider, Sie haben vorher geschildert, diesen Konflikt zwischen der Makro- Entscheidung, die richtig war, und der Mikroentscheidung, die falsch war, beim Bankenhilfspaket. Und Sie haben auch erwähnt, diesen Fehler darf man nicht noch einmal machen. Und kurz darauf haben Sie die Idee der Bad Bank erwähnt. Macht man da diesen Fehler nicht noch einmal, dass man die belohnt, die diese toxischen Wertpapiere hat, indem man ihnen diese abnimmt und dem Steuerzahler überlastet?
Nein, also erstmal wären Sie alle offen und da. Und die amerikanische Bad Bank Idee ist nicht so, dass die dann vom Steuerzahler ausgelöst werden, sondern dass die Banken die selber verwalten müssen. Aber ich habe es mal auf dem Tisch. Schauen Sie, mein Problem ist auch in Österreich, ich weiß nicht, wo was liegt. Und wenn dieses zitzerweise Verlustanmelden so weitergeht, lähmt das, was ist ja auch die Frage des Vertrauens und des alles, ja. Dann wäre ich wenigstens, dann könnte ich ja mit anderen Maßnahmen wieder Vertrauen bilden. Ja? Also die Bad Bank Idee ist nicht mal so, dass das jetzt dann der Staat das alles aufkauft, sondern dass der Staat auch hier nur wieder, wenn es nicht anders geht, bestimmte Besicherungen hier übernimmt. Ja? Also insofern bin ich da schon konsistent geblieben und es hätte den großen Vorteil, dass ich jetzt einmal weiß, was habe ich denn noch für Leichen im Keller. Ja? Das ist ja mein großes Problem, auch in Deutschland, was die deutsche Diskussion weitgehend lähmt, dass die deutschen Großbanken, und sie können sie mit bei der herrschenden Gesetzgebung nicht dazu zwingen, ihnen das nicht sagen, sondern müssen immer schön warten, bis die nächste Bilanz kommt und wenn es dann eben nicht mehr anders geht, wie jetzt bei der Deutschen Bank, wie ich das Beispiel genannt habe, ja, wo 4 Wochen vorher noch gesagt, ja, also das war jetzt das Letzte, das Einzige, das nächste Jahr wird schon wieder positiv. Ja.
Vielleicht kommt auch ein Begriff die Salamitaktik irgendwann in die Systemtheorie. Ich bin wieder Eingang.
Ja, ich weiß es nicht.
Wir sind langsam am Ende. Ja. Sie haben viele Fragen kompetent behandelt, gehört, Sachaspekte aus diesem Feld, was uns alles betrifft. Ich möchte nicht künstlich verlängern, aber wenn Sie eine kurze Antwort auf etwas finden können, was ich glaube, uns alle ja beschäftigt. Sie haben zu Beginn 7 Maßnahmen vorgestellt. Mhm. Sie gesagt, das ist jetzt im Grunde das, was die Wissenschaft verunsichert, durch fassungslos, schwindlig liefern kann als Hilfestellung in einer Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Ist das nicht?
Entschuldigung. In einer Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Können Sie uns, vielleicht auch, weil wir mit einer guten Nachricht nach Hause gehen möchten, könnten Sie uns sagen, ob Sie daran glauben, ob diese Maßnahmen in einem Jahr immer noch die richtigen sind? Und wenn ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie realisiert würden?
Sehr schöne Frage. Ob es die Tobin-Steuer gibt, wäre ich skeptisch. Bei den anderen Maßnahmen glaube ich, dass sie in der einen oder anderen Form kommen werden. Also das sind die Maßnahmen, die ich ja in dem Komitee vorgeschlagen habe. Also das ist nicht die Wissenschaft, sondern es sind 3 Wissenschaftler. die aber von der EZB und anderen Banken getragen werden. Ich glaube, die Krise ist eine Riesenchance auch, also nicht nur für mich, auch für andere, wenn man auch offen und lernfähig ist, ja. Was halt leider nicht jeder ist, sie zu bewältigen. Sie ist sicherlich die größte Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir zu bewältigen haben. Es wird hart und schwer, aber es bringt überhaupt nichts, wie sagt man bei uns so schön, nur zu sudern oder den Kopf ins Sand zu stecken. Wir müssen da durch. Ich hoffe, dass wir auch mit dem Rückhalt in der Politik das meistern werden. Es wird die Nagelprobe auch für unsere Demokratie werden, ganz sicher. Ja? Denn wenn jeder mal kräftig zahlen muss, für was, wo er es überhaupt nicht einsieht und so, ja, die Diskussionen schaue ich mir an. Ja? Also das wird sicherlich noch sehr, sehr schwer werden. Es ist vieles schon richtig in Bewegung gekommen, wie die Vergütungssysteme, dass solche Dinge abgeschafft werden. Die Finanzaufsicht, die europäische, ist im Werden. Also einige Dinge kommen. Und ich glaube, man kann in der Hinsicht durchaus optimistisch in die Zukunft blicken, dass wir das bewältigen werden. Also davon bin ich überzeugt. Es wird hart werden und wir werden alle, man solle sich darauf einstellen, ein Stück unseres Wohlstandes abgeben müssen. Das werden wir. Ja, Punkt. Ob es schön ist oder nicht, und man kann nur hoffen, dass es, und da vertraue ich auf Österreich mehr wie in anderen Ländern, dass es sozialverträglich gemacht wird. Ja? Aber glauben Sie nicht, dass wir da alle jetzt nach Hause gehen und sagen, das hat ein bisschen zu schwarz gemalt oder nett dahergeredet. Nein, das wird es nicht sein. Ja? Wir werden alle in spätestens 2, 3 Jahren ein Stück Verzicht leisten müssen. Ich habe ja hier viele ältere Zuhörer, die schon mal das Land wieder aufgebaut haben. Das haben sie auch nicht gemacht, indem sie Schnapp gemacht haben. Dann stand das wieder. Ja? Also vielleicht ist das auch ein Schicksal, dass das so alle 2, 3 Generationen sowas sein muss. Wir haben es zum Glück nicht durch den Krieg, aber wir haben es durch eine schwere Wirtschaftskrise jetzt vor uns. Ich bin grundsätzlich als Alemanne oder Vorderösterreicher ein sehr optimistischer Mensch. Ich meine, auch die Krise werden wir schaffen. Und wenn Sie es uns jetzt beim Bier oder ein Glas Wein gut gehen lassen, dann schaffen wir es erst recht.
Ein kurzes Wort zum Schluss. Ganz herzlichen Dank. Der Applaus spricht für sich. Das war jetzt so etwas wie ein mikroökonomischer Silberstreifen am Horizont, das Glas Bier. Makroökonomisch war es nicht ganz so silbern, wie das gestrahlt hat, Ihr letztes Votum. Aber damit müssen wir leben und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.